unsere Zuversicht und Stärke. Wir wollen unseren Gott loben und preisen. Er ist ein guter Gott. Amen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir für deine Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du unsere Stärke bist heute Nachmittag. Preis sei Gott und Halleluja. Amen. Wenn du ein Problem hast, streck deine Hand zum Himmel aus und sag, lieber Heiland, du siehst mich. Hier bin ich. Herr, rette mich. Du hast den Petrus gerettet aus den Fluten. Du hast so vielen Menschen geholfen. Warum mir nicht? Herr, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Herr, ergreife meine Hand und berühre mich heute Abend. Berühre mich jetzt in diesem Moment. Herr, ich sag dir meine Not und du siehst und du kennst mich, was für ein Gebilde ich bin. Ehe sie rufen, hast du gesagt, will ich antworten. Herr Jesus, wir kommen zu dir, mühselig und beladen, aber du sagst, ich will dich erquicken. Erquicke die Seelen derer, die sich nach dir ausstrecken, Herr, die eine Sehnsucht nach dir haben, auch heute Abend, Herr. Danke, 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 danke. Du tust es, Herr, und ich erwarte eine Erquickung heute Abend. Amen. Wir singen weiter. Aber gleichzeitig habe ich eine Pressenachricht heute gelesen. Lieber Heiland, du möchtest dort in Haiti bei den Geschwistern sein, bei den Rettern, bei den Elenden. Herr Jesus, du möchtest wirklich beistehen, die da leiden, die traurig sind, Herr. Wir können uns gar nicht hineinversetzen, was für eine Situation unsere Brüder, unsere Schwestern dort sind. Unsere Geschwister zum Teil, aber auch die Menschen, die du geschaffen hast, diese Geschwister in Haiti, bitte. Lass deine Hand über sie walten und schütze. Schütze, was noch zu schützen geht. Halleluja, Halleluja. Bitte, Herr. Amen. Alles soll einen Sinn in meinem Leben haben. Kommen, gehen, werden, entstehen und so weiter. Vor ein paar Tagen hat Gott mir eine Botschaft gegeben. Ich bin gerade dabei, noch ein bisschen zu bearbeiten in diese Botschaft. Und es geht darum, die Menschen verlieren so viel, die Verluste. Wenn ich so an Haiti denke, wenn ich an deine Verluste denke, die du hier und da erlebst, da stirbt jemand, da wird einer weggenommen. Oder mir hat aus Kenia ein Pastor geschrieben, bei mir geht drunter und drüber. Vor ein paar Tagen starb mein 5 Monate altes Kind. Also wir haben gebetet für dieses Kind und dann starb doch dieses Kind. Schrecklich natürlich, traurig. Und als ich so für diese Leute betete, hat Gott mir ein Wort gegeben, bei Gott ist nichts verloren. Wenn wir denken, hier in dieser Welt verlieren wir die Sachen, bei ihm kommen sie an, bei ihm werden sie aufbewahrt und bei Gott geht nichts verloren. Unsere hiesigen, heutigen Verluste sind unsere ewigen Gewinne. Die sind bei Gott in Ewigkeit. Wir denken manchmal, das ist schlimm. Und es ist schlimm für uns Menschen, fleischliche Menschen, sterbliche Menschen, es ist schlimm. Aber bei Gott ist es nicht verloren. Alles, was du hier verlierst, Jesus sagt, alles, was ihr aufgeben werdet um meines Namens willen, das habt ihr wieder. Das wirst du wieder haben. Alles, was dir geraubt wird, alles, was dir irgendwie genommen wird, geplündert, der Teufel ist ein Dieb. Und die Ursache für das ganze Leid und Elend in dieser Welt ist Satan und niemand anders. Auch dass jetzt man betet für ein Kind und dann plötzlich aus dem heiteren Himmel stirbt es 5 Monate alt. Wie auch immer. Wir machen uns nicht drauf, wir wissen, wer im Regiment sitzt, wer die Kontrolle hat, wer alles verwaltet, wer das letzte Wort hat und das ist unser Vater im Himmel. Halleluja. Amen. Ich möchte euch einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Und zwar Freitag, wonach sich deine Seele sehnt, und dann lass dich nicht beschweren. Am Samstag und am Sonntag früh erwarte Gottes Lösungen. Auch in deinem persönlichen Leben erwarte Gottes Lösungen. Und auf der Rückseite von diesem Einladungszettel haben wir einen Zeugnisabend. Wenn man sucht, findet man. Von einem Geschäftsmann, der zwischen Hamburg und Spanien pendelt, José Humberto. So ist seine Biografie, ist eine spannende Biografie. Mit 74 hat der Mann noch eine Firma in Hamburg aufgemacht, um einfach junge Leute zu beschäftigen. Und zwar ein Erfinder, der nach Deutschland kam, ohne ein Wort Deutsch, der fliehen musste aus Bolivien. So können diese Geschichten nachlesen. Wir haben 2 Arten von Zettel gemacht, also das ist Deutsch. Die deutsche Art ist, also hier die Termine und auf der Rückseite dann die Einladung. Aber Gertrud war so fleißig und die hat noch extra Zettel gemacht, so damit du ohne die Termine hier für die Gemeinde einladen kannst im Gemeindezentrum und sagst, guck mal, hier, guckt, horcht euch das an, vielleicht ist etwas. Und das Schöne dabei an dieser Geschichte ist, er hat irgendwo ein Midlife-Crisis gehabt, natürlich mit 60 hier, Midlife-Crisis mit 60 gehabt, Alkohol, Drogen,
Sein Leben wollte er wegwerfen, Depression, hatte alles, was man so als Geschäftsmann haben konnte, eine weltweit produzierende Firma und wollte nicht mehr leben. Und dann kommt er in eine Versammlung und mit einem Schlag ist er frei von Alkohol, ist er frei von Drogen, ist er frei und einfach die Kraft Gottes. Und ihr sollt die Kraft Gottes hier anhören und auch anschauen. Also Gott hat Menschen verändert von einem Augenblick zum anderen. Und das ist so ein Fall. Also herzlich eingeladen. Nimm die Zettel mit und lade ein. Für mich heute, nein, nächsten Mittwoch wollte ich noch, für nächsten Mittwoch wollte ich euch noch einladen. Nächsten Mittwoch ist das Thema, lasst mich ganz schnell sehen. Wie wird man recht frei? Wie wird man recht frei? So viele Leute, und das passt eigentlich schon in das ganze Konzept, passt schon alles irgendwie in diesem Rahmen. Wie wird man recht frei? Und du musst nicht Hühnern die Eier ablesen, um von Alkohol oder Drogen frei zu werden. Du kannst, wenn du dich richtig Gott auslieferst, du kannst von heute auf morgen mit einem Schlag, wenn deine Seele erfüllt ist, welch Glück ist erlöst zu sein, wenn du die Erlösung richtig begriffen hast, bist du frei und brauchst das alles. Natürlich, wenn du nur rumhängst und immer wieder das probierst und jenes probierst und so weiter und experimentierst, wirst du 100 Jahre brauchen und wirst immer noch nicht frei. Aber komm zum Heiland, gib dein Herz ihm, sag Amen und ich tue alles, Herr Jesus, was du mir sagst und du wirst sehen, es funktioniert. Mein Thema heute ist, du bist nur für Gott da. Überleg einmal, ich bin nur für Gott da. Du bist nur für Gott da. Denk drüber nach. Gott hat dich gewollt. Du bist sein Wunschkind. Du bist sein Wunschkind. Er hat dich extra so angefertigt, wie du bist, extra so angelegt mit Qualitäten, Eigenschaften. Du bist so handangefertigt vom Herrn. Dich gibt es nur ein einziges Mal mit Fehlern. Das gehören auch dazu, so Handicaps, so Eigenarten. Du kommst also von Gott, und du kannst von Gott nicht weglaufen, selbst wenn du möchtest, das Monogramm hat Gott in dein Herz geschrieben, und zwar in jedem Herzen von Menschen. Die Atheisten können machen, was sie wollen, die können Gott nicht weglaufen. Irgendwie, in dem Moment, je mehr sie gegen Gott kämpfen, desto interessanter ist Gott für sie, denn das Monogramm Gottes trägt der Atheist, Christ und Heide, wer das auch immer sein mag. Jeder Mensch hat Gottes Eigenschaften an sich. Auch wenn er kein Kind Gottes ist, hat Gottes Eigenschaften, er kann aufrecht gehen, er hat die Macht des Wortes und manchmal können gottlose Menschen das Wort besser gebrauchen als manche Christen. Manche Menschen, gottlose Menschen können Gedanken und Willen und Wünsche und Träume besser gebrauchen und realisieren als manche Christen. Eigentlich sollten wir Christen viel weiter sein, aber in der Bibel heißt es, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Die Kinder Gottes sollten lernen, wie werde ich ein Liebling Gottes, wie werde ich mir dessen bewusst und so weiter. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und du bist für den Thron Gottes bestimmt. Also du bist nicht bestimmt, dass du im Himmel ein Straßenfeger wirst. Das ist nicht deine Bestimmung. Wenn du Jesus Christus akzeptiert und angenommen hast, hast du eine große Berufung in deinem Leben entdeckt und du bist dabei, die zu realisieren. Denn du sollst mit Christus mitherrschen. Du solltest jetzt schon mit Christus mitarbeiten. Wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind der verlängerte Arm des Herrn, wir tun irgendetwas für Gott. Und in dem Moment, wo wir was für Gott tun, sind wir schon seine Handlanger. Jesus sagt, wir sollten ein Nachfolger sein. Du sollst irgendeine Arbeit Jesu übernehmen, seine Firma, Mitarbeiter in der Gemeinde, seine Firma mit übernehmen. Mit der Errettung beginnt etwas Übernatürliches in deinem Leben. Es ist ein Wunder, diese Errettung. Weißt du, du bist versetzt von Nacht und Dunkelheit und Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes. Und plötzlich bist du in einer neuen Welt. Zuerst einmal noch ein paar grundsätzliche Fragen. Du bist nur für Gott da. Wir sind ohne Grund vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt worden. Gott hat dich nicht gefragt, willst du für mich entscheiden, sondern er sagt, den und die und die und die. Er hat festgelegt, vor Grundlegung der Welt bist du von Gott erwählt. Ob du das willst oder nicht, du hast eine Bestimmung dadurch. Und er will durch dich etwas bewirken in dieser Welt. Er hätte dich nicht nach Berlin gebracht. Er hätte dich nicht gerade dahin gestellt, wo du gerade bist, in dieser Familie oder dieser Gemeinde, sondern er will etwas durch dich aufbauen, mit dir etwas ausrichten. Er hat einen Plan. Du bist für Gott da. Und in Römer 11, Vers 25 heißt es, wenn die Vollzahl der Nationen aus den Heiden eingegangen ist, wenn die Vollzahl voll ist, und dann wird Jesus wiederkommen. Und die Vollzahl, Das kannst du bald an die Finger abzählen. Bald ist die Vollzahl eingegangen, Römer 11, Vers 25. Die sind die Wegbereiter für Jesus. Weißt du, Gott hat eine Zahl, nehmen wir mal an, 6 Milliarden 300.000 oder 300 Millionen und noch was weiß ich, paar Gequetschte. Diese Zahl, und wenn diese Zahl voll ist in seinem Plan, dann sagt Gott, der Vater im Himmel, mein Sohn, geh und hol jetzt die alle nach Hause. Jesus kam für den Überrest Israels. Er kam für die, die in Israel erwählt worden sind, für den Überrest Israels. Und jetzt kommt er für die, wenn jetzt Jesus wiederkommt, kommt er für die aus den Heiden und Völkern und Nationen. Wenn du Jesus begriffen hast, hast du etwas von der Gnade Gottes begriffen, bist wiedergeboren, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Gott arbeitet mit seiner Gnade an dir. Weißt du, du kannst Gott nicht mehr weglaufen. Du bist irgendwie harponiert. Das ist mal eine Sache. Und wenn du das bist, danke Gott. Danke Gott, dass du ihm nicht weglaufen kannst, selbst wenn du es möchtest. Wie oft hättest du gern den Bettel hingeschmissen und gesagt, nein, macht ihr, rutscht mit dem Puckel runter, ich habe keine Lust und so weiter, ich gebe auf, ich wandere aus. Und immer wieder kommt die Liebe Gottes und zieht dich zurück und sagt, mein Kind, ich habe was für dich. Warum? Weil du ein Auserwählter bist. Du bist von Gott erwählt, eins mit Jesus in der Herrlichkeit zu sein. Das ist deine große Erwählung. Eins mit Jesus in der Herrlichkeit zu sein, eins mit Jesus zu regieren. Und dazu bist du geschaffen. Das ist dieser besondere Zweck. Und du musst jetzt nur noch deine Berufung realisieren. Wie lerne ich das? Jeder hat eine andere Klasse, andere Schule, steht auf einer anderen Ebene. Der eine lernt das zu Hause. Die Frauen lernen, während sie Kinder kriegen und Kinder großziehen. Denn in der Bibel heißt es, durch Kinder kriegen, liebe Eva, wirst du selig werden. Und die gehen auf die Nerven. Mama da, warum ist das? Mama, warum ist das so? Und so weiter. Weißt du, und dann kommt der Mann. Dann kommen nachher später die Kinder, Enkelkinder und so weiter. Oh, könnt ihr nicht mal 5 Minuten Ruhe mir geben? Du wirst selig dabei. Da wirst du geschliffen und zubereitet. Die meisten Leute denken, ich muss in die Universität gehen und um mit Christus regieren zu können eines Tages. Nein, du musst nur in seiner Schule bleiben und seine Lektionen in seiner Klasse, in der er dich platziert hat, durchnehmen und da lernen. Vater, gib mir Gnade. Hilf mir, dass ich alles im Griff habe, dass ich alles in Kontrolle habe, dass ich nicht die Nerven verliere. Gott hat dich gesegnet, dich beauftragt, über die Erde zu herrschen. Zuerst einmal über dich selbst, diesem Staubklumpen oder Haufen Stäubchen oder Lehmklumpen oder was es auch immer ist. Herrsche du darüber. Herrsche über deine Gefühle. Herrsche über deine Geschichte, deine Vergangenheit, was du bist. Und er gab dazu die Vollmachten. Also wenn einer sich selbst nicht beherrschen kann, braucht er nicht denken, dass er mit Christus eines Tages regiert. Also zuerst einmal Selbstkontrolle und das gilt auf alle Gebieten, mit dem Essen, Trinken, Schlafen etc. Wer länger als 8 Stunden schläft, sündigt. Wer mehr isst und mehr trinkt, als er sollte, der sündigt. Und wer Gifte in sich aufnimmt, der sündigt ebenfalls. Jesus hat uns erwählt, seine Werke zu tun, und zwar Satan zu vernichten. Das ist unser Werk. Satan zu vernichten. Alles, was Satan anstellt und alles, was er macht und alles, was er in die Bewegung bringt, alles, was er gegen Gott aufrichtet, das musst du zerstören. Nein, nein und abermals nein. Also du musst also gegen die ganzen listigen Anläufe Satans vorgehen. Christus hat selbst seine Leute erwählt. Sein Reich braucht immer Spezialisten. Und sag nicht, ich bin nichts. Selbst wenn du noch so unscheinbar bist, du bist in den Augen Gottes ein Spezialist, ein Spezialfall für eine spezielle Situation. Und vielleicht sitzt du da heute Abend und sagst, oh Gott, was soll ich? Also ich habe noch nichts getan. Eigentlich lebe ich schon 50 Jahre, 60 Jahre und ich habe immer noch nichts vollbracht. Und weißt du, dann passiert bei dir so etwas wie beim Ananias in Damaskus. Klopft der Herr an und sagt, Ananias, ich habe Arbeit für dich. Hör mal, du wolltest ja was für mich tun. Und bitte sei vorsichtig, sag nicht, Herr, ich will was für dich tun, wenn du nicht bereit bist, was zu tun. Ich habe Arbeit für dich. Du hast gerade vorhin gesagt, gebrauche mich, Herr. Ich sitze da hier in dieser Stadt und ich tue nichts. Die anderen machen alle so viel, aber was mache ich? Geh in die Straße da, wo gerade ist, da kannst du dich nicht verlaufen. Und dann so weiter, beim Wirt sowieso, auf der rechten Seite, im ersten Stock, da ist einer. Und weißt du, wie der zufällig heißt? Saul von Tarsus. Geh! Und ich habe einen Auftrag für ihn, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Leg ihm die Hände auf, öffne ihm die Augen und taufe ihn. Aber Herr, und du siehst gleich, Excuse, Entschuldigung, Ausreden, und zwar faule Ausreden. Aber du siehst, dieser Ananias hat ein Fisch ans Land gezogen. Dieser Saul von Tarsus hat so viel für Reich Gottes getan. Weißt du, er wollte was für den Herrn tun. Und er war stille, er reifte in der Demut. Und manchmal lässt Gott einen zappeln, bis geht nichts mehr, nicht mehr. Und du hängst da in deiner Bude und betest und betest. Und dann ziehst du den größten Fisch aller Zeiten ans Land. Saul von Tarsus. Und durch den Saul von Tarsus und eigentlich alles, was wir heute sind und Paulus verdanken und alles, wenn wir Paulus zitieren, seine Briefe zitieren, verdanken wir alles Bruder Ananias, weil er gehorsam war, hinzugehen und Saul von Tarsus zum Herrn zu führen. Du siehst, wie viel man einem verdankt, der auf Gottes Stunde, auf diesen Tag X wartet, bis der irgendwo mal ist, irgendwo mal passiert und du kannst an einem Tag die ganze Welt aus den Angeln heben. Siehe Ananias und Saul von Tarsus. Also du bist ein spezieller Fall, richtig platziert dort und dort in Damaskus und du betest und kämpfst und sagst, Herr, gebrauche mich. Und weißt du, bevor du so einen Fisch ans Land ziehst, musst du richtig selbst ausgebildet werden. Dein Angelhaken, deine Leine muss stark und stabil sein, um so etwas ans Land zu ziehen. Denn glaub mir, als Ananias zu Saul von Tarsus reinkommt, kam Saul von Tarsus, hat ihn akzeptiert. Lieber Bruder Saul, also da war schon innere vorbereitet. Und dann hat Saul hat sofort gemerkt, der Mann steht in der Autorität Gottes. Der legt mir die Hände auf und seine Augen werden geöffnet plötzlich und er wird sehend und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also wir müssen für diesen speziellen Auftrag, speziellen Dienst auch geistlich voll gereift sein. Und dann erst mit einem Schlag bekehrt sich so ein Riese und erreicht so viel. Aber zuerst muss man in seine Schule sein, bei ihm lernen, muss man zuerst mal eingewiesen werden und ihm Vertrauen lernen und geduldig sein. Und er muss uns die Leute schicken. Nicht, dass wir die Leute uns suchen. Er schickt uns und sagt, geh in die geraden Straßen, da kannst du dich verlaufen. Geh dort und dorthin und such den und den Mann auf. So, Römer 8, Vers 30. Du bist also ein Spezialfall für Gott berufen und du reifst und sagst, Bruder Madudis, ich bin so brach, ich bin so nutzlos, was tue ich schon so viel? Bete und nochmals weiter, bete und preise Gott und reife. Weißt, während du betest, manche Äpfel kann man nicht gleich nach der Ernte essen, die muss man zuerst mal lagern, im Dunkeln. Die müssen zuerst mal im Dunkeln gelagert sein. So, bete und warte, bis die Stunde X für dein Leben kommt. Der Tag X wird für dich kommen, denn du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und deshalb geht der Ananias schwungvoll auf den Mann zu, redet, macht gar nicht große Sprüche, redet mit ihm und sagt, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und das, was Ananias gesagt hat, das war Paulus. Zweimal bezieht sich Paulus auf die Bekehrungsstunde und sagt, ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung, die ich hatte. Und der Botschaft, die mir der Bruder Ananias gab. Römer 8, Vers 30, da schreibt Paulus, welche er berufen hat. Welche? Und du bist einer von diesen welchen. Welche er berufen hat, die hat er auch verordnet. Die hat er auch gerecht gemacht. Und welche auch gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Also welche er berufen hat. 1, 2, 3, der und der. Du bist berufen und dann hat er dich auch gerecht gemacht. Du kapierst es, du begreifst es und gleichzeitig er macht dich auch herrlich, das heißt, er macht dich reif dazu. Herrlichkeit ist etwas mit Reife zu tun, mit Mündigkeit, mit Erwachsensein. Erwählung ist eine Gnade Gottes. Geschwister, da kann man nichts dagegen machen. Du kannst nur bitten, Herr, erbarm dich meiner, geh an mir nicht vorbei, Herr Jesus. Das ist das Einzige, was du tun kannst, aber ob du das betest oder nicht betest, spielt auch keine Rolle. Der Herr weiß, der Herr sieht dein Herz. Weißt du, egal wo du dich befindest heute, wenn Gott einen auserwählt hat, der kann auf der Müllhalde liegen und Gott wird ihn holen. Ich denke nur an David. David, der Vater hat nicht eingeladen, als die Salbung war, als die Berufung zu Hause stattfand, als ein König für Israel gesalbt werden sollte. Der Vater hat den Jungen auf dem Feld gelassen. Was, das achte Kind, da kommt gar nicht in Frage. Meistens Menschen, die nicht in Frage kommen, gerade die hat sich Gott auserwählt. Menschen, die nicht in Frage kommen. Also, er hat uns aus Gnaden erwählt und dann, du siehst diese Geschichte, David kommt rein und der Heilige Geist sagt dem Samuel, das ist er! Das ist er! Und dann gleich einen Krug ausgeleert, eingerieben und ab. Damit niemand erfährt, denn das war gefährlich, was Samuel jetzt gemacht hat. So, Berufung. Berufung geht zack, zack und du bist berufen. Und jetzt glaubt nicht, dass David gleich König geworden ist. Das sind fast 20 Jahre vergangen, bis er König geworden ist. Da gab es zuerst eine ganze Menge Kämpfe. Und die meisten Leute denken, ich bin gesalbt, bin gesegnet, bin berufen. Pastor sowieso hat prophezeit, die Hände aufgelegt und den Namen des Herrn über mich ausgerufen und großen Winter draus gemacht. Da vergehen noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. So, er hat uns auch herrlich gemacht und es braucht seine Zeit. Es braucht seine Zeit. Epheser Kapitel 1, Vers 4. Denn in ihm, also in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Weißt du, die Zahl der Heiligen aus den Nationen, aus Israel ist nur ein Überrest selig geworden. Damals, die in Jerusalem waren, aus allen Ländern und so weiter, die dort versammelt waren, aus den Juden werden nicht mehr kommen, außer die gekommen sind damals. Ein Rest aus Israel, jetzt aus allen Völkern. Natürlich ist Israel mit eingeschlossen unter diesen vielen Völkern. Israel ist nicht besser wie irgendeine andere Nation. Im Augenblick. So, Gott hat also aus Israel diese Heiligen erwählt. Da waren die Aposteln dabei und diese auf dem Söller, diese 3000, die sich bekehrten und die 5000, die sich bekehrten. Das war der Überrest, der gerettet wurde. Und jetzt geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und jetzt geht's weiter. Das Heil verdankt der Gläubige einzig und allein der göttlichen Gnade. Apostelgeschichte 3, 13, Vers 48, wenn du willst. Oder Johannes 15, 16. Allein der Gnade Gottes, auf das sich niemand rühme. Ich kann mich nicht rühmen, dass ich kapiert habe. Verstehst, ich kann noch so viel studieren und kapiere es doch nicht. Ihr habt mich nicht erwählt, sagt Jesus, Johannes 15, sondern ich habe euch erwählt. Ihr habt mich nicht erwählt. Ihr habt nach mir nicht gefragt. Ihr habt mich nicht gesucht. Ihr seid mir nicht nachgelaufen. Ich bin euch nachgelaufen. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit der Erwählung ernst machen. Weißt du, mit der Gnade Gottes kannst du nicht spielen. Du kannst sie auch verlieren. Deine Erwählung kannst du verlieren. Das ist also nicht, dass wir auf die leichte Schulter nehmen. Ah ja, wenn ich heute nicht komme, komme ich morgen. Weißt du, ich habe eines festgestellt. Wenn wir nicht die Berufung festmachen. Damals in der Jesus-Bibel-Bewegung ist mir etwas groß geworden. Weißt du, da kam ein Pfarrer zu mir und sagte, um Himmels Willen, diese Gammler, diese Penner, diese Suffgis, diese Rauschgiftsüchten, die kommen, bekehren sich, erleben Gott und erleben Zeichen und Wunder. Und wir Fromme, wir beten Wochen, Monate, regelmäßig in der Kirche und so weiter. Und da hat Gott mir ein Wort gegeben. Wenn wir die Erwählung nicht annehmen und festmachen, erwählt sich Gott andere. Die sind nicht so gut. Denk an die Leute auf der Landstraße. Wenn wir nicht kommen, als Gäste, die eingeladen worden sind, dann, oder die geladenen Gäste, dann geht an der Landstraße, an Hecken und Säulen und nötigt sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde. Und du bist entsetzt. Also Herr, die Gefangenen und diese und jene und die Sünder, Mörder, Diebe, Kriminelle, Prostituierte, die kommen und wir braven, anständigen Spießbürger, wir bleiben zurück. Also, wenn wir versagen, Gott hat genug Leute. Deshalb, daran liegt es nicht. In Berlin gibt es genug Leute, wenn der eine nicht will, wird Gott andere finden. Aber ich möchte das Ziel nicht verfehlen. Deshalb, wenn wir laufen, wir sollen auch das Ziel nicht verfehlen. Die Gemeinde, der griechische Name für die Gemeinde heißt Ekklesia, die Herausgerufene. Und vor allem, die Gemeinde besteht aus Menschen, die sich rausrufen lassen. Aus der Welt, aus dem Dunkeln. Und Gottes Ruf, er geht meistens an Unwürdige. Ich denke also, das ist typisch Gott, Unwürdige. Schau dein Leben, bist du würdig? Hast du blaues Blut in deinen Adern? Von. Wie viel hohe, wie viel solche? Gott sei Dank, es gibt auch solche, gewiss. Aber Gott schaut das Herz an. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Ich denke auch, diese Erwählung Davids, 1. Samuel 16, 12, oder als Gott zu Moses redet und über Israel sagt und Israel soll sich nichts einbilden. Ihr Juden sollt nichts einbilden. Ihr Abrahams Kinder sollt nichts einbilden. 5. Mose 7, 7. Nicht, weil ihr mehr wert als alle anderen Völker, sagt der Herr. Hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Nein, ihr seid ja das Geringste unter den Völkern. Das stimmst du auch noch dazu. Verstehst? Ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Und das heißt, Gott hat Israel als Volk erwählt. Das Geringste, das Schlimmste, das Frechste, das Ungläubigste, das verstockteste Volk hat Gott sich erwählt. Was nichts ist. Oder auch Jesus. Welche Leute hat Jesus erwählt? Weißt du, als die dann vor dem Hohen Rat, die Apostel, eines Tages stehen, nachdem sie mit Jesus eine ganze Weile zusammen waren, dann sagen, wir kennen doch die Burschen. Sind alles einfache Leute, die können gerade lesen und schreiben vielleicht. Sind Ungebildete. Und der Herr hat gerade Fischersleute erwählt, so Leute vom Land oder vom See. In Lukas 6, Vers 12, Er hat für jeden Einzelnen gebetet, jeden Einzelnen rausgebetet. Wenn du heute Abend hier sitzt und an Jesus Christus glaubst, danke Gott dafür, denn du bist von Jesus rausgebetet worden. Er hat für dich gebetet, Petrus. Verdient das es nicht. Ja, weißt du, Nathanael, verdient das es nicht. Du sahst du, und was kann Gutes aus Nazareth kommen? Verstehst du, du hast keinen Glauben gehabt. Verdient haben wir nicht unsere Berufung. Ich habe für dich gebetet. Und es geschah an diesem Tag, da ging Jesus auf den Berg hinauf, um zu beten. Und es verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Der Herr verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott, um seine Jünger rauszusuchen. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen 12 und nannte sie Aposteln. Du siehst, da waren andere, da waren 70 oder vielleicht auch 100. Also 70 auf jeden Fall. Da waren sie. Und dann aus diesen 70 oder 100 erwählte und sagte, ihr seid Apostel, mit euch werde ich Geschichte machen. Ihr seid was Besonderes. In 1. Timotheus 5, Vers 21, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Jesus Christus und vor den auserwählten Engeln, also sogar die Engel sind auserwählt. Auch die Engel haben die Wahl zuerst mal selber treffen müssen. Und dann hat Gott gesagt, ja, da gibt es Erzengel, da gibt es diese Engel, und da gibt es diese Engel, da bekommen die Engel ihre Position und jeder Engel hat eine Funktion. Erwählung ist also eine Offenbarungswahrheit Gottes. Ohne den Heiligen Geist werden wir das nicht verstehen. In 1. Korinther 15, Vers 10, ich möchte, dass du diesen Glauben bekommst, ich bin was Besonderes. Ich bin bei Gott was Besonderes. Gott hat extra mich gewollt. Wenn du das einmal kapiert hast, mich, da darfst ruhig Egoist sein. Weißt du, du kannst erst richtig handeln, erst richtig leben, wenn du Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hast, wenn du hundertprozentig weißt, ich bin von Gott gewollt. Dann wirst du nicht mehr meckern, meine Eltern wollten mich abtreiben. Ah, die können mich 10-mal abtreiben, ich wäre trotzdem gekommen, wenn ich da bei den anderen Leuten. Also, das hängt nicht daran. Gott hat mich gewollt und er hat mich durchgebracht. Da war vielleicht Krieg und Not und Elend. Ich habe es überlebt. Flucht, Hungersnot. Wir haben nichts zu essen gehabt, meine ich, und so weiter. Verstehst du? Und da gab es eine Krise nach den anderen. Und Gott hat mich gewollt. Und wenn Gott mich gewollt hat, wer kann mich da hindern, dass ich existiere? In 1. Korinther 15, Vers 10. Von Gottes Gnaden bin ich, was ich bin, sagt Paulus. Von Gottes Gnaden bin ich, was ich bin. Weißt du, Paulus hat auch nicht gewollt. Oh, dieser fromme Pharisäer, dieser Jude, dieser Theologe, dieser Rabbi. Nein, Riesen, Jesus. Nein, nein, dieser Nazi. Wisst ihr, Nazis kommen nicht von den Deutschen, dass sie Deutschen sind. Nazi kommt von Nazarener. Ist ein Schimpfwort, den die Juden in die Welt gesetzt haben, noch vor Hitler. Noch vor Hitler. Nazi. Nazarener. Die Sekte der Nazarener. Das ist also was will dieser Nazi da, dieser Nazarener, Jesus von Nazareth, dieser Nazi, der da am Kreuz hängt, was will denn der? Und plötzlich, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Plötzlich, dieser Nazarener steht vor ihm, den er so gehasst hat, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Er hat ihn eingeholt und überholt, Saul! Warum verfolgst du mich? Warum hetzt du gegen mich? Wenn Gott einen Sünder retten will, und deshalb, hör, was ich dir sage, wenn Gott einen Sünder retten will, dann können ihn 1000 Teufel nicht abhalten. Der wird gerettet. Und ein Sünder, für den du heute Abend betest, deshalb unsere Gebete gehen nicht verloren. Wenn du für einen Sünder, unerretteten Menschen betest, der wird gerettet, denk an Lot, und Abraham, Lot hat rausgebetet und gesagt, Herr, du kannst nicht und es geht nicht so und so weiter. Und der Herr konnte nicht Sodom, sonst Gott hätte Sodom mit Lot, samt Lot vernichtet. Das wäre ihm egal gewesen auf dem Lot, denn der war auch kein Superheiliger. Das war auch einer, der im Rat von Sodom saß, der sogar mit Sodoms Leuten am Stammtisch saß und so weiter, sich so akklimatisiert hatte mit Sodom. Also, wegen Lot hätte Gott Sodom nicht schonen müssen oder ihn rausholen müssen. Aber durch das Gebet Abrahams. Deshalb, Brüder und Schwestern, du kannst nicht genug danken. Vielleicht ist irgendjemand in deiner Sippe, in deiner Familie, in deiner Umgebung, der für dich gebetet hat, sogar vielleicht in einer Schwachheit. Rette mein Haus. Und wenn ein Gläubiger in einem Haus ist, wird das ganze Haus gerettet. Wenn du genau durchgehst, so in deine Familienlinie, deine Familie guckst, und vielleicht ist die Oma da und Uroma oder vielleicht irgendjemand, weißt du, bis ins tausendste Glied gilt der Segen Gottes. Und dann, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Gott, er fängt zu arbeiten, wenn Menschen für einen beten, Herr, rette. Und wir sind dazu da, gerettet sein gibt Retter sind, dass wir anfangen für Menschen zu beten. Menschen, die heute Abend noch nicht gerettet sind und du sie magst. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht, warum du sie magst, aber aus irgendwelchen Gründen du magst. Fang an zu beten im Namen Jesu. Vater, du kannst den nicht und du kannst die nicht verloren gehen. Ich mag dich, ich möchte im Himmel die Person sehen. Ich möchte neben der sitzen im Himmel oder neben dem sitzen im Himmel. Vater, rette! Und dann so lange Gott bestürmen und selbst wenn du es nicht erlebst, deine Gebete gehen nicht verloren. Halte an am Gebet. Weißt du, Gott fängt an zu arbeiten, wenn Gott einen Plan hat, dann helfen ihm die Engel. Und selbst wo kein Mensch mehr hinkommt, kommen die Engel hin. Und plötzlich, rechne, wenn du für jemanden betest, rechne mit Engeldienste, dass ihm plötzlich die Bibel in die Hand fällt. Puh, wie auch immer. Dass er plötzlich Rat was sucht und plötzlich kommt eine Predigt im Fernsehen. Ich habe von einer Schwester vor einigen Jahren ein Zeugnis gehört aus USA, die bügelte und fiel im Koma oder Bewusstlosigkeit und hat Radio normal oder Radio oder Fernsehen, also auf jeden Fall ein Programm gehabt über Ether, ein Programm gehabt und lag auf dem Boden und plötzlich sagt eine Stimme im Radio, im Namen Jesus, steh auf. Der Prediger, es war von der weltlichen Sendung, war es auf die christliche Sendung schon. Und im Namen Jesus, steh auf. Und plötzlich hört sie das, im Namen Jesus, steh auf, steht auf. Und beinahe hätte das Haus gebrannt. Bügelbretter und so weiter. Beinahe das Haus gebrannt. Aber du siehst, wie Gott manchmal arbeitet. Du kommst nicht hin. Und du erreichst die Leute nicht, aber Gott erreicht die Leute. Und seine Engel. Engel gehen durch verschlossene Türen. Also setzt Engel ein und sagt, oh Vater, schick einen Engel jetzt zu der Frau, zu dem Mann, zu dieser Person, dass sie kapiert ist. Schick irgendjemand vorbei. Gott fängt an zu arbeiten, das ist Gnade. Und Gnade umwirbt uns, er beginnt uns zu locken, zu rufen. Weißt du, und wenn selbst sagst, ja Herr, ich will nicht, also die liegt mir nicht. Manchmal, du kommst mit diesen Leuten gar nicht, von diesen Leuten gar nicht weg, dann musst du für die beten. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, geh nach Ninive, Bruder. Und du sagst, nein, Herr, mir liegt Ninive nicht. Und weißt du, was passiert? Dann stoßt du zusammen, dann irgendwie kommt um ein paar Ecken, wird er plötzlich dein Nachbar. Oder du begegnest auf der Straße und stoßt mit ihm zusammen. Also du wirst diesen, wenn Gott einen Auftrag für dich gegeben hat und du möchtest unter Umständen nicht, weißt du, wir sind fleischlich, wir sind wählerisch, wir möchten also die, die uns sympathisch sind, aber Gott will gerade die retten, die unsympathisch sind. Und Gott will gerade den Unsympathischen begegnen und er kriegt es zusammen. Jonah, du gehst hin. Und weißt du, was dann passiert? Dein Sturm kommt, du kommst ins Krankenhaus und dann liegst du im Krankenhaus und wunderst dich, Mensch, der liegt neben mir. Stell dir mal sowas vor. Fügung Gottes, Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Weißt du, er ist der große Schachmeister, der diese Figuren so richtig platziert, wo sie hinplatzieren. Da liegst du plötzlich da. Oder irgendwie Fügung Gottes. Weißt du, Gott kennt sich aus, kennt alle Methoden und Tricks. Gott sagte, es werde Licht und es ward Licht. Hat nicht gefragt, Finsternis, willst du Licht werden? Gott interessiert es nicht, ob die Finsternis es will, ob der Teufel das will, ob die Welt das will, ob die Menschen das wollen. Es werde Licht und es ward Licht. Fertig. Und dann, als Gott sagte, dass die Finsternis soll sich vom Licht trennen, es trennte sich. Da gab es keine Diskussion. Bei Gott diskutiert man nicht. Er macht es, was er will. Er ist allmächtig. Er verwirklicht seine Ziele mit dir, mit mir, mit uns. Wir werden gerettet. Und ich sag dir, du und ich, wir sind gerettet worden, weil Gott es gewollt hat. Weißt du wie? Er will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat es gewollt, dass du gerettet wirst. Und deshalb hat er uns angeregt oder aufgeregt oder mal hängen lassen, zappeln lassen, gelockt oder wie auch immer. Weißt du, manchmal die beste Art und Weise, wie Gott einen Menschen erreicht, er lässt ihn zappeln, bringt ihn in eine Krise hinein, dann lernt er beten, selbst wenn er beten nicht möchte. Und dann sehe ich weiter in der Apostelgeschichte und der Herr tat der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Es ist immer die Bestimmung Gottes. Gott ist der Werkmeister. In der Tat. Nicht die Leute, dass sie selbst freiwillig zur Gemeinde gekommen, ich möchte dazugehören zu der Gemeinde. Nein, der Herr hat sie dazu getan. Du suchst nicht die Gemeinde aus, sondern Gott sucht für dich die Gemeinde aus und sagt, da gehörst du hin, das ist dein Platz. Er hat für die Geschwister die Gemeinde ausgesucht. Das ist deine Familie. Du kannst deine Familie auch nicht aussuchen. Ach, ich wäre so gerne bei Rockefellers zur Welt gekommen. Nein, ich bin bei Matutis zur Welt gekommen. Was willst du? Weißt du, ich kann es nicht aussuchen. Du kannst also dein Geschlecht nicht aussuchen. Vielleicht hättest du Lust, Frau zu sein oder Mann zu sein. Verstehst? Du musst das Geschlecht auch annehmen. Gott hat dich dazu bestimmt. Wir leben in einer Bestimmung. Unser Leben ist von Anfang an bestimmt. Evangelium will auch nicht unser Einverständnis. Es kommt, wird gepredigt, entweder begreifst oder begreifst nicht. Und er fragt nicht die Dämonen, wenn ich die Evangelien lese, wollt ihr raus aus dem Mann oder nicht? Ihr müsst raus. Also der Herr, wenn Gott arbeitet, wenn Gott handelt, wird nicht gefragt, Teufel, willst du raus, Krankheit, willst du raus, Sorge, willst du raus, Angst, willst du raus, raus mit euch. Und wir müssen und wir dürfen mit dem Teufel gar nicht groß diskutieren. Wir haben einen Auftrag, wir haben Autoritätsauftrag, das ist unsere Bestimmung. Paulus wollte sich auch nicht bekehren, hat gegen Gott gekämpft und so weiter. Und Gott hat in 3 Tagen war der Mann wie umgekrempelt. Wenn Gott jemand begegnete, so ein paar Augenblicken verändert. In Apostelgeschichte 13, 48, alle kamen zum Glauben, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Alle kamen zum Glauben, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und ich sag dir, du bist zum ewigen Leben bestimmt. Nicht nur für diese Zeit, sondern du wirst auch in der Ewigkeit was tun haben. Denn sonst hättest du das Evangelium nicht gehört. Sonst wäre Jesus dir nicht begegnet. Sonst hätte Gott seine Gabe nicht in dein Leben hineingelegt. Sonst hättest du Jesus nicht aufgenommen. Sonst wäre Jesus nicht dein Herr geworden. Und weißt du, jetzt sorgt, nachdem das alles passiert ist, jetzt sorgt Gott konsequent, kompromisslos, dass all das zum Tragen kommt, was Gott sich vorgenommen hat. Welche er erwählt hat, die hat er dann gerecht gemacht und die macht er dann auch herrlich. Weißt du, gerecht ist, dass alles abfällt von dir, was nicht in deinem Leben hineingehört. Gott bestimmt über die Welt und über die Naturgesetze, da hast du nichts zu melden. Seine Bestimmungen gelten bis heute. Bis heute konnte niemand Gott vom Thron stürzen. Auch nicht die Marxisten und die Leninisten und die Trotzkisten und die, was weiß ich, welche Kisten. Niemand. Gott bestimmt auch über uns heute. Deshalb, er bestimmt unsere Zeiten. Er bestimmt Saat und Ernte. Und er sagt, Saat und Ernte wird nicht aufhören, solange die Erde besteht. Die Zugvögel ihre Wege bestimmt unser Leben. Bestimmt unser Werden. Weißt du, was ist ja so schön, wenn wir alle gleich als vollkommene Menschen zur Welt kommen würden. Aber wie kommen wir zur Welt? Als Babys. Deine Jugend, deine Lebenszeit ist von Gott bestimmt. Jugend, Alter. Dein Tod ist von Gott bestimmt. Du kannst nicht sagen, ich werde nicht sterben. Du wirst ganz schön brav sterben, wenn nicht Jesus wiederkommt. Du wirst diesen Weg des Todes gehen müssen. Da wird niemand verschont. Der eine mit 5 Monate und der andere mit 50 Jahren oder 95 Jahren, wie auch immer. Und selbst du kannst beten. Herr, hol mich heim, er wird dich nicht holen. Ich denke an meinen Bruno Wese. Mit 95 ruft er mich und er möchte ein Gespräch mit mir haben. Er braucht Gebet und ich komme hin und sage, Bruno, was ist dein Problem? Sagt der Bruder Matthäus, der liebe Gott hat mich vergessen. Kannst du für mich beten, dass er mich heimholt? Und er hat erst 3 Jahre später ihn heimgeholt. Weißt du, zuerst mal war ich geschockt, als er mich bat, ich soll mit ihm beten. Ich sage, Bruno, Tag und Stunde bestimmt doch der Herr. Sagt er, aber weißt du, ich möchte so heim, das Leben ist nicht mehr lebenswert mit 95. Okay, ich verstehe das. Aber wir bestimmen nicht den Tag und Stunde. Er bestimmt es. Wachstum ist eine Bestimmung, wie groß du wirst. Niemand kann seinem Leben was dazu tun oder wegnehmen, höchstens Stöckelschuhe kaufen. Oder einen Hut. So, unser Leben, Geschwister, ist von einer ganzen Menge von Bestimmungen bestimmt. Finde ich dich damit ab? Wir leben also nur von göttlichen Bestimmungen. Jede Stadt, jedes Land, jedes Volk hat eine Bestimmung, jede Gemeinde hat eine Bestimmung und jeder einzelne Mensch hat eine Bestimmung. Und jeder einzelne Mensch ist wieder für jemand anders bestimmt. Auch das. Du kannst nicht sagen, also ich gehe jetzt mal zu Internet oder mal so diese und diese. Nein, Gott führt die Leute zusammen. Du kannst nicht raussuchen. Und wenn du raussuchst, dann geht's daneben der Schuss. Dann gibt es Pannen und Pleiten. Und wir sind füreinander bestimmt. Das ist wieder auch wieder so eine Bestimmung in der Gemeinde. Wir sind geboren, und jetzt kommt ein bisschen geistlich. Wir sind geboren, und das ist unsere Bestimmung, um Frucht zu bringen. Damit wir nicht mit leeren Händen vor Gott treten. Damit wir die Erde füllen. Gottes Thron füllen. Wir sind bestimmt, gesegnet zu werden und ein Segen zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Oder ein Segen, und zwar wo du hinkommst. An jeder Straßenkreuzung. Ein Segen. Wenn du durch die Stadt läufst, denk nicht so immer an Luftschlösser oder was weiß ich alles, ach, es wäre schön, wenn, sondern fang an, Leute zu segnen. Da siehst du so viel Elend auf der Straße. Bete für diese Leute, einfach so im Stillen. Sag, Herr, guck mal, diese alte Frau, wie schön wäre es, wenn die aufrecht gehen würde. Richte die Frau aus, du musst bestimmt viel Sorgen haben oder in ihrem Leben sehr viel Leid erlebt. Fang an zu prophezeien und zu segnen, so im Geist. Und du wirst Wunder erleben. Und das ist, wie du ein Segen wirst. Manche Leute warten, bis da irgendjemand kommt, bis der Pastor sagt, Bruder, Schwester, komm bitte, kannst du sie segnen? Nein, wir sollen anfangen zu segnen, da wo wir stehen und sind und weben. Und da sollen wir die Lieder zur Ehre Gottes zwitschern. So ein Vogel, wenn du dir zuhörst, es sind schon ein paar Vögel da, weißt du, die zwitschern, die interessieren sich, ob Matthäus da ist oder nicht da ist. Ob ihnen jemand zuhört oder nicht zuhört. Die pfeifen ihr Lied. Pfeif dein Lied. Sei optimistisch, wo du auch immer bist. Das ist ein Segen sein. Gesegnete Menschen sind immer Optimisten. Die haben eine Ausstrahlung, die haben Freude, die haben Frieden. Simeon, auf Anregung des Heiligen Geistes, kam in den Tempel und beginnt, über Jesus zu prophezeien. Und sogar Jesus war bestimmt. Und dann heißt es, und dieser ist bestimmt zu einem Fall, zu einem Eckstein, Stolperstein, zu einem Fall und zu einem Aufstehen in Israel. Dieser ist bestimmt. Jesus konnte auch nicht machen, was er wollte. Der Herr Jesus hätte bestimmt ganz was anderes gemacht. Aber der Simeon prophezeit unter der Salbung des Heiligen Geistes, dieser ist bestimmt zum Aufstehen oder zum Fall. Deshalb an Jesus scheiden sich die Geister. Da gehen entweder Jalousie runter oder Jalousie rauf. Johannes der Täufer, er war für seine Zeit bestimmt. Und weißt du, und wenn du in deiner Zeit, in deiner Situation, in deiner Position bestimmt bist, dann hast du das Timing. Dann Martin Luther war, weißt du, vor ihm gab es andere Bibelübersetzungen. Und Martin Luther war nicht das Perfekteste. Wenn du wüsstest, wie Martin Luther vorher geheißen hat. Martin Luther hieß vorher, bevor er sich Luther umtaufte, Luder. Verstehst du? Du Luder. Weißt du? Und dann sagt er nein. Und hat sie noch sogar, als er im Kloster war, bei den, in Erfurt, hat er sich noch immer mit Luder unterschrieben. Er war Luder. Und erst nachher, wo er Gott ihn gebraucht hat, dann war er Luther. Also, du musst nicht schauen, wie dein Name ist. Verstehst du? Luder, du altes Luder. Gott gebraucht gerade solche Menschen. Und er war in seiner Timing. Zu seiner Zeit gab es mehrere Bibelübersetzungen. Aber gerade seine Übersetzung schlug wie eine Bombe ein. Die Krise mit Rom und die Krise in Deutschland und wo auch immer die Krisen waren. Was Gott benutzt, mitten in den Krisen seine Leute. Da kommen die Timing-Leute. Die Leute mit Kairos. Mit Gottes Stunde. Und Johannes der Täufer war so einer, der Wegbereiter des Messias. Wir alle haben eine Bestimmung für unser Leben. Darum fragen wir uns immer, und das ist, was ist der Sinn meines Lebens? Weil wir alle eine Bestimmung haben. Was ist der Sinn meines Lebens? Gegen deinen Willen bist du da, weil das ist eine Bestimmung. Gegen deinen Willen bist du erschaffen worden. Gegen deinen Willen lebst du. Gegen deinen Willen stirbst du. Gegen deinen Willen wirst du auch gerichtet werden. Niemand wird fragen, Johannes, möchtest du vor dem weißen Throngericht erscheinen? Ich werde kommen müssen, ob ich will oder nicht. Ich werde nicht gefragt. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt alles so ordnen, dass wenn die Bestimmung, der Tag dieser Bestimmung da ist, dass wir kein schlechtes Gewissen haben. Alle Heiligen hatten eine Bestimmung. Zum Beispiel der Josef, der Patriarch in Ägypten. Weißt du, du bist so lange unglücklich, solange du nicht in deiner Bestimmung bist. Deine Leute mögen dich so lange nicht, solange du nicht in deiner Bestimmung bist. Deine Leute verstehen dich auch nicht, solange du nicht in deiner Bestimmung bist. Da bist du so in so einem Anheckepunkt. Josef war ein Rempel. Weißt du, der Träumer. Er hatte etwas in sich, er hatte eine Erwählung. Er war von Gott bestimmt, seine Familie zu retten von der Hungersnot. Er war von Gott bestimmt, die Welt sogar, ganz Ägyptenland, vor einer Hungersnot zu retten. Aber er war noch nicht dort, wo er sein sollte. Deshalb gab es nur Probleme und Trouble. Und manchmal, wenn du Kinder hast, die Kinder, die dir sehr viel Probleme machen, Diese Leute sind bestimmte Leute von Gott. Weißt du, der Teufel möchte nicht, dass die zu ihrer Bestimmung kommen. Deshalb, die bekehren sich, sind in der Gemeinde, laufen eine Zeit lang mit und dann fallen sie ab. Rauschgiftsüchtig oder was weiß ich, kommen sogar ins Gefängnis und erleben da die schlimmsten Sachen. Warum? Weil Gott mit diesen Leuten Geschichte machen möchte. Denk nur, Josef war im Gefängnis, wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. Problemfall für die ganze Familie. Hat so viel Kummer bereitet, dass der Vater sogar sterben wollte. Sein Leben war nicht mehr wert. Aber er war bestimmt, Politiker zu sein. Er war bestimmt zu regieren. Er war bestimmt zu verwalten. Er war bestimmt, Leben zu retten. Moses hatte eine Bestimmung, durfte gar nicht geboren werden. Siehst du, das ist eine Botschaft für Leute, die mit der Abtreibung zu kämpfen. Mich wollten sie abtreiben. Furchtbar, 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 furchtbar. Weißt du, der Teufel wollte nicht, dass du kommst. Denn du hast von Gott einen Auftrag. Deshalb wollte er mit allen Mitteln verhindern. Moses hatte von Gott eine Bestimmung, und zwar von Anfang an. Und vergehen 80 Jahre und findet immer noch nicht seinen Weg. Was ist mein Weg? Was ist der Sinn meines Lebens? Er war von Gott bestimmt. Und deshalb, so wie wir auch alle. Und schon als Baby hatte er eine große Bestimmung. Aber es ging alles schief. Der Pharao erlässt extra, als wenn er wüsste, jetzt kommt der Heiland, jetzt kommt der Befreier. Er lässt ein Gesetz, alle jüdischen Knaben in den Nil werfen. Den Krokodilen geben. Das war, weißt du, der Teufel erlässt sogar Gesetze, damit dass der Messias, der Erlöser nicht kommt, der Moses nicht kommt, damit er weiter wursteln kann. Lukas Kapitel 10, Vers 19, das ist die Bestimmung von einem jeden Christen, deine, meine, unsere Bestimmung. Lukas 10, Vers 19, alle Werke des Teufels zu zerstören. Das ist unsere Bestimmung, ob es glaubst oder nicht. Der Teufel ist unser Feind. Und Gottes Feind und Gottes Gegner sind meine Gegner und Gottes Freunde sind meine Freunde. Basta. Fertig. So schnell geht es. Und er arbeitet ständig gegen Gott. Er sammelt nicht, er zerstreut nur, er hindert, wo er nur kann. Er bekämpft, wo es nur geht und so weiter. Und deshalb habe ich mich geschworen gegen den Teufel im Namen Jesu. Und der Name Jesus ist so eine Kraft, so eine Salbung, so eine Waffe, so eine Keule gegen die Hölle. Wir müssen nur Satan erinnern und ihm ganz klar sagen, hör mal, Jesus, bei dem hast du alles verloren. Bei dem hast du ausgespielt. Und der hat dich dir das Haupt abgehauen und denkst, du liegst jetzt da im Namen Jesu und du hast keine Chance zu überleben. Und in dem Augenblick, wo du Satan an Jesus erinnerst, er rennt. Die meisten Christen sind nur faul und feige, weil sie den Satan nicht an Jesus erinnern. Die versuchen in ihrer Kraft. Wer bist du? Der interessiert sich nicht an dir. Satan ist nur auf Jesus fuchswild. Wenn er Jesus hört, lässt er die Finger weg. Erwähnt den Namen Jesus. Du hast Anfechtungen, zuerst mal gegen dich selber, Anfechtungen in deiner Umgebung, erwähnt den Namen Jesus. Ihm kann keine Macht widerstehen, wenn du anfängst, Jesus zu proklamieren, Jesus groß zu machen, Jesus zu erwähnen, flieht er. Und deshalb, wenn du irgendwelche Probleme mit Alkohol oder Nikotin hast, oder mit Stolz, mit Lügen, mit Menschengefälligkeit, Zorn, Wut, Ärger und, Jesus! Du, da haust den aus den Socken. Erwähn dein Problem gegenüber, dass der dir so zufügt, du ärgerst. Jetzt, mein Gott, ich kann nicht mehr. Jesus! Und du wirst sehen, die Luft ist wieder sauber. Jesus reinigt deine Luft, deine Umgebung. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich gebrauche das jeden Tag. Ich gebe mich mit dem Teufel nicht ab. Ich diskutiere mit dem Teufel nicht. Wenn der Teufel zu mir kommt und von mir was wissen will, sage ich Jesus. Ich proklamiere Jesus. Immer mit Jesus. Mir hat eine Geschichte, und die möchte ich hier erzählen, eine Geschichte unheimlich viel geholfen. Ein Bauer, ich war noch junger Christ in der Gemeinde in Augsburg. Und dann erzählt, wie werde ich mit meinen Problemen fertig, war das Thema von diesem Abend. Und dieser Bauer aus Villach, Österreich, erzählt so seine Geschichte, ganz einfach, simpel, und sagt, weißt du, ich habe immer mit dem Teufel gekämpft, immer wieder, und ich habe immer verloren, und mit dem Teufel mich immer angelegt. Und alle, die mit dem Teufel aufnehmen, die werden verlieren. Verlieren, pauschal, weil diese, du bist zu schwach gegen den Satan. Du wirst mit dem Satan nicht ausrichten. Alle, die so die geistliche Kriegsführung genommen, gemacht haben, Ärmel hochgekrempelt haben, weißt du, die haben mit dem Teufel aufgenommen, was ist passiert? Ihre Ehen sind kaputt gegangen, ihre Geschäfte sind kaputt gegangen, ihre Gesundheit ist kaputt gegangen, das ist alles kaputt gegangen. Wie werde ich mit dem Teufel fertig? Ich habe gesagt, das will ich wissen, saß zwar hinten und so weiter. Und horch mir das Ding an und dann sagte, weißt du, immer wenn der Teufel kam und ich die Tür aufgemacht hat, zack, habe ich wieder eins unter der Gürtellinie bekommen und lag wieder lang. Und manchmal tagelang, wusste nicht mehr weiter, war wie benebelt. Und dann wieder aufgestanden bin und so weiter. Weißt du, der Teufel gibt dir einen Schlag, da liegst du und nach, da gibt dir 3-4 Tage Ruhe. Da denkst du jetzt, das habe ich gewonnen. Von wegen. Und so weiter. Nach 3-4 Tagen, dann klopft es wieder an der Tür, du machst wieder die Tür auf und wieder so ein Schlag unter der Gürtellinie. Und es ging Wochen, Monate lang, ich bin fast beinahe verzweifelt. Ich habe gesagt, ist das christliche Leben so schwer? Muss man dann so viel ertragen? Und dann hat er gebetet eines Tages und dann sagt der Heiland, jedes Mal, wenn der Feind bei mir an der Tür klopft und ich die Tür aufmache, kriege ich eins unter der Gürtellinie und liege wieder flach. Krank oder schwach, Kopfschmerzen, sonst andere Probleme oder arbeitsunfähig. Liege ich wieder da. Und dann sagt der Heiland, mein Kind, wenn der wieder anklopft, sag, schick mich, lass mich an die Tür gehen und du bleibst sitzen. Und dann wieder angeklopft, dann sagt Heiland, da klopft er schon wieder. Und geh du an die Tür. Und dann geht er an die Tür, macht die Tür auf, sieht Jesus und weg war er. Der Teufel muss Jesus in deinem Leben sehen. Schick in deine Probleme Jesus vor. Du bist Gott so wertvoll, dass Jesus sich persönlich um dich kümmert. Du bist für Jesus so wertvoll. Dann, du musst weiter wissen, wenn du bist was Besonderes, extra für Gott geschaffen. Weißt du, Gott will dich fertig machen, damit du den Teufel fertig machst. Er will dich zurüsten, rüste dich mit dem Heiligen Geist auf und so weiter, damit du dem Gegner auch so richtig mit der richtigen Waffenrüstung begegnest. Und die Waffenrüstung, die du dem Feind entgegenhalten kannst, ist nichts anderes als der Name Jesus. Vergiss den Schwert, vergiss den Schild, vergiss die ganze geistliche Waffenrüstung, was Paulus an die Epheser schreibt. Die meisten Leute können diese Dinge sowieso gar nicht gebrauchen, einsetzen. Heute kämpft man nicht mehr mit Schwert und Spieß und so weiter. Heute haben wir andere Waffen und unsere Waffen sind geistlicher Art, nicht menschlicher Art und nicht militärischer Art, sind geistlicher Art. Und die geistliche Waffe ist Jesus. Jesus. Und Jesus, der Apostel Paulus wäre nie nach Pergamon gegangen und hätte dort in Autorität gedient. Pergamon war die dunkelste Gegend damals in Kleinasien. Dort thront Satan, schreibt sogar uns, sagt uns der Engel in der Bibel. Und so weiter. Paulus wäre dort nie gegangen, wenn er nicht die richtige Waffenrüstung gehabt hätte. Ich will niemand anders kennen und ich kenne nur das Kreuz Christi und ich kenne nur Jesus. Und ist nach Pergamon gegangen und hat dann, als er nach Pergamon zuging, in Sprachen gebetet. Und er sagte, ich bete mehr in Sprachen wie alle anderen und in Sprachen gebetet. Deshalb konnte er erfolgreicher sein, mehr Stärke und mehr bewirken als Petrus. Petrus war ein starker Apostel, aber der ist nicht nach Pergamon gegangen. Weil er wusste, da bin ich nicht gewachsen. Ich bin noch zu jüdisch. Oder ich bin noch zu traditionell. Und zwar dieser Paulus, der alles hinter sich gelassen hat, der geistlich reif gewesen ist, im Namen Jesu. Und jede Stadt hat er eingenommen. Der hat sich auf den Marktplatz hingestellt. Leute, hört her! Ich habe euch was Neues zu sagen. Und dann diese neue Botschaft. Ob sie geglaubt haben oder nicht, das ist dahingestellt. Aber auf jeden Fall, überall hatte er Erfolg, weil er Jesus gepredigt hat. Unser Auftrag ist, den Menschen Jesus zu bringen. Unser Auftrag ist, den Menschen Jesus zu verherrlichen und Jesus groß zu machen. Und dann passieren die Dinge von selbst. Weißt du, der Feind greift uns an, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns da mit dem Feind viel einlassen. Lass dich nicht mit dem Teufel ein, lass dich mehr mit Jesus ein. Du bist für Gott bestimmt und nicht für den Teufel. Du bist nicht für die Krankheiten bestimmt oder Gebundenheiten oder das Negative. Nein, du bist für Hoffnung, Leben und Liebe bestimmt. Unsere Errettung hat eine Bestimmung. Weißt du, du bist von Gott erwählt, nicht eine schöne Kreuzfahrt mit dem Heiland zu machen, sondern du bist von Christus erwählt auf dem Kriegsschiff, mit ihm zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Unsere Bestimmung ist, die Tugenden Gottes zu verkündigen, die Güte Gottes groß zu machen und die Vorzüge und Vorteile unseres Gottes zu verkündigen. Weißt du, ach, was der Teufel mir zusetzt, was für eine Anfechtung habe, wie viel Zweifel habe ich, wie viel Nöte und Sorgen habe. Ich habe keine Sorgen, ich habe Sorgen, vielleicht mehr als du denkst. Und ich habe Kämpfe. Aber weißt du, was ich mit meinen Kämpfen mache? Ich mache genauso, was ich mit Verpackung mache, in den Müll. Alles in den Müll. Heiland, nimm das. Ich kümmere mich nicht darum. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich plage mich nicht mit dem ganzen teuflischen Ballast. Das Negative da rein, da raus. Meistens höre ich sowieso gar nicht oder lösche ich. Ich beschäftige mich mit negativen Sachen nicht. Leute, wir müssen aufhören, uns mit dem Teufel zu beschäftigen. Mit Krankheit, Armut, Mangel, Sorge und was weiß ich alles. Dämonen. Was interessiert mich ein Dämon? Mich interessiert kein Teufel. Den gebe ich einen Klaps, würde ich normalerweise, aber natürlich muss ich euch bei euch im Namen Jesu tun. Aber eigentlich sollte ich, wenn ich Teufel austreibe, einfach Klaps geben und sagen, Satan raus und hier hast du in diesem Kopf nichts zu suchen. Oder ein Kübel Wasser auf dem Kopf und dann ist der epileptische Anfall vorbei. Dann bist du geheilt. Nein, wirklich. Weißt du, Dämonen treibt man mit dem Kübel Wasser raus. Und die werden nicht mehr wiederkommen, denn der weiß, wenn der noch was passiert, der Billy Smith hat mal in einer Gemeinde in Berlin Wasserkübel gehabt und hat gesagt, bei mir fällt niemand um. Wenn bei mir jemand umfällt, habe ich einen Wasserkübel. Und dann, tatsächlich, und wer umfiel, einer der Ältesten der Gemeinde. Und was macht er? Das ist nicht aufgepasst. Und der Älteste war pitschnass. Da durfte auch das letzte Mal kommen. Und so weiter. Und bei uns hat er auch mal in der Kirche so einen Kübel hingestellt und gesagt, also bei mir wird niemand umfallen, also ich halte nichts davon und ist egal. Kommt, stellt euch anständig hin und sonst werdet ihr noch zertrampelt hier. So, und dann kamen die und jemand wackelte schon auf den Füßen, er sagt, sieh mal, da ist der Kübel. Du weißt, was ich vorhin gesagt habe. Weißt du, und da fiel niemand um. Du musst nur einen Wasserkübel zu Hause haben. Wasser reinigt. Wasser vertreibt Dämonen. Weißt du, ich werde irgendwann dort über das Wasser sprechen. Die Kraft des Wassers. Wasser ist nicht nur zum Trinken und nicht nur zur Taufe. Wasser ist auch zur Heiligung und Reinigung. So, aber ein anderes Thema, später. Unsere Bestimmung ist, Gottes Werke zu tun, Gottes Liebe zu verkündigen. Gott ist gut, verstehst du? Und ich bin so von Gott erfüllt, dass ich für den Teufel keinen Platz habe. Vielleicht irgendwo noch. Und den gibt's auch noch, aber der kümmert mich nicht. Du bist von Gott bestimmt, eine neue Schöpfung zu sein, beziehungsweise eine neue Schöpfung zu beginnen. Weißt du, du fängst an, hier was Neues in deiner Umgebung. Das ist deine Bestimmung. Du fängst was Neues an. Das Ebenbild Gottes zu verwirklichen, die Welt umzugestalten. Hier, wo Elend ist, fängst an aufzuräumen. Fängst an, das Chaos aus der Welt zu schaffen. Das ist unser Auftrag. Wir sind die neue Schöpfung, nicht eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Nein, die Schöpfung fängt an und die fängt an aufzuräumen. Da holst du einen Container und trägst alles weg. Du bist also bestimmt, die neue Schöpfung auszuleben, damit alle, die mit dir in Kontakt kommen, sagen, also so wie wir jetzt leben, können wir nicht weiterleben. Das ist es, Reflexion. Du wirst von Gott erfüllt, von Gott geladen, du steckst die anderen an, dass die auch so eine Sehnsucht bekommen. Und deshalb bist du so angelegt. Verstehst, dass du Leute anziehst für Gott begeisterst, dass sie sagen, ich will auch eine neue Schöpfung werden. Ich möchte Selbstvertrauen haben, ich möchte Selbstbewusstsein haben, ich möchte Selbstkontrolle haben, ich möchte Herr der Dinge sein, ich möchte frei sein, ich möchte unabhängig sein, so wie die oder der. Gott will unsere Begrenztheit, unsere Schwachheit nehmen und sie erfüllen mit seiner Unbegrenztheit. Weißt du, wenn die Menschen sehen, du, was der kann, kann ich auch. Denn er ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und ich bin intelligenter wie der. Und so weiter. Plötzlich, weißt du, wir sollen andere Leute begeistern für Gott. Das ist unser Sinn und Zweck. Für Gott begeistern. Gott braucht dich, so wie du bist. Nicht, wie du gerne sein möchtest, sondern Gott will dich so gebrauchen, wie du gerade jetzt bist und wo du bist und was du bist und so weiter. Er will mit deiner Zeit, die du hast nur eine begrenzte Zeit, aber gerade diese paar Minuten will er gebrauchen. Er braucht unsere Hindernisse, er braucht unsere Probleme, damit er was machen kann. Denn die Probleme, die du hast, hast du und da kommst du mit anderen Leuten zusammen. Denn du hast nur Probleme, weil andere Leute da sind. Du allein hättest vielleicht gar keine Probleme, aber die anderen machen dir die Probleme. Die anderen. Die anderen blockieren dich. Die anderen stehen dir im Weg. Deshalb, Gott hat dich benutzt, damit du denen dienst, die dir in den Weg stehen und die bearbeitest und denen hilfst. Durch uns will Gott Lösungen schaffen, Antworten geben, seine Macht beweisen durch uns. Gott braucht dich. Dass deine Nachbarn sehen, ha, guck mal an, der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Wir haben schon tot gesagt und schon Todesanzeige gedruckt und was weiß ich alles und er lebt immer noch. Der Arzt, ja, leben sie noch, gibt's sie noch? Was meinen Sie? Wir werden erst von der Zeit erlöst, wenn wir die Ewigkeit in uns entdecken und die Zeit reif ist. Aber jetzt sind wir noch immer ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Jeder studiert uns. Du glaubst gar nicht, wie deine Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandten, wie die dich angucken. Die nehmen sogar Vergrößerungsglas. Oh, ob sie da irgendetwas finden können, was nicht so wäre. Und in dem Moment, wo sie etwas finden, was nicht so ist, dann kannst du daran arbeiten. Nimmst Bügeleisen und glättest. Hier auf dieser Welt haben wir einen Platz und einen Auftrag von Gott. Wir sollten einfach hier die Zeit nützen. Und ich finde, es ist so wichtig, die Zeit nützen, nicht Herr, hol mich heim. Weißt du, das ist der größte Blödsinn, den du sprechen kannst im Gebet. Herr, ich will sterben. Ich möchte bei dir im Himmel sein. Wann kommt die Entrückung? Ich bete, dass die Entrückung noch lang nicht kommt. Warum? Ich kann sie noch nicht gebrauchen. Ich möchte schon beim Heiland sein. Ich liebe den Heiland. Aber hier gibt es noch so viel zu tun. Wenn ich entrückt werde, wer macht die Arbeit? Wenn ich nicht mehr da bin, wer wird Gott loben? Wenn ich nicht mehr da bin, wer soll predigen? Und wer soll den Menschen dienen? Wir haben einen Auftrag hier. Und deshalb, solange Gott uns hält, sollen wir Gott dankbar sein, dass er uns hält. Erst im Himmel, dann werden wir Glory, Glory, Halleluja singen. Erst im Himmel, nicht hier auf Erden. Also, die Erde ist zum Arbeiten da und macht euch die Erde untertan. Wir haben eine Bestimmung von Gott. Und wir sollten uns nicht irgendwie anders fremd bestimmen lassen. Weißt du, wenn der Teufel mit dir nicht mehr anders fertig wird? Ach, bete. Weißt du, das Leben ist so schwer. Bitte den Herrn, dass er dich nimmt wie ein Aas fressen, wegschnappen von dieser Erde. Nein. Gott sagt, bleib hier. Jesus hat nicht weggenommen. Weißt du, was der Herr Jesus gebetet? Johannes 17. Lieber Vater, ich danke dir für die Geschwister, die du mir gegeben hast. Und ich danke dir, dass sie alle in meine Hand gezeichnet hast und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und Vater, nimm sie nicht weg, erhalte sie in der Welt. Weißt du, du betest gegen das Gebet Jesu, wenn du um Entrückung flehst und jammerst, Herr, ich möchte entrückt werden. Weißt du, das wäre das Schönste für mich, alle Gefühle. Das wirst du noch, warte mal, du kommst schneller dorthin, als du denkst. Aber Vater, erhalte sie. Jesus hat gebetet, dass du erhalten wirst, Johannes 17, dass du erhalten wirst in der Welt. Die Welt braucht dich. Deine Nachbarn brauchen dich. Deine Freunde brauchen dich. Deine Kollegen brauchen dich. Deine Familie braucht dich noch. Herr, erhalte. Erhalte mich, so lang wie es nur geht. Das ewige Leben wirst du kriegen. Puh, da wirst du jubilieren, lang genug, Milliarden von Jahren. Aber du bist jetzt hier Gottes Agent auf dieser Erde. Du bist für Gott da, hier auf dieser Erde. Du repräsentierst hier Gott auf dieser Erde. Meine Bibel sagt, die Toten loben dich nicht, Gott. Ich habe noch nie einen Toten gesehen, der Gott lobt. Vielleicht noch bei der Beerdigung, da wird er auch selber noch ein bisschen gelobt. Und da ist auch alles. Aber jetzt kann ich Gott loben. Jetzt kann ich sagen, Herr, Halleluja, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Glory, Glory, Halleluja. Jetzt kann ich das sagen. Und jetzt hört die Welt. Jetzt hören die Menschen. Wer das ewige Leben einmal entdeckt hat in sich selber, hat ein neues Bewusstsein, ein neues Leben. Er ist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er ist nicht mehr im Tod und sucht auch nicht mehr den Tod und will auch nicht mehr den Tod. Er will leben. Er will die Werke Gottes tun. Und er möchte noch so viel wie möglich vom Teufel zerstören. Und wenn er schon in die Ewigkeit geht, dass er noch so viel mitreißt, wie nur möglich. Weißt du, wenn du schon in die Ewigkeit gehst, solltest du noch so viel wie möglich mit von dem Satanischen in die Hölle mitreißen, damit du nicht mit leeren Händen vor Gott stehst später. Ich denke nur an Simson. Simson, man hat ihm die Augen ausgestochen, steht in der Tretmühle der Philister und er sagt, ich will mich nochmals rächen. Weißt du, der Teufel hat so viel Schaden an deinem Leben angerichtet in den letzten Lauf der Jahre, Jahrzehnte. So viel in deinem Leben dich gehindert, blockiert. Dir die Augen ausgestochen, dich blind gemacht, dich eingespannt, immer wieder in diese Tretmühle, immer den ganzen Tag das Gleiche, einerlei. Und dann steht Simson da und der Junge führt ihn und sagt, wo sind wir jetzt? Und er weiß, du musst jetzt ein Schauspiel sein, jetzt werden sie den Starken vorführen und so weiter. Und dann sagt er, wo sind diese Mittelsäulen von dem Bau hier? Und dann führ mich bis zur Mittelsäule und dann Und dann kommt er zur Mittelsäule und in dem Moment, wo er also die Mittelsäule umfasst, sagt er, oh Gott, noch einmal, lass mich rächen für meine Augen. Und noch einmal, Gott, lass meine, deine Gnade sehen. Und dann zieht er zusammen und der ganze Götzentempel von Dragon bricht zusammen. Und dann heißt es, und Simson nahm mehr Philister in den Tod, als er zu seinen Lebzeiten je getötet hat. Klingt blöd, klingt also für deutsche Ohren unpässlich, aber du siehst, der hat sich an seinen Feinden gerecht. Wenn du schon in die Hölle gehst, also nicht in, die, in das Totenreich gehst und so weiter, dann solltest du nicht mit leeren Händen, sondern noch so viel wie möglich mitnehmen, damit es sich auch wirklich das Sterben gelohnt hat. Was das auch wirklich heißt, geistlich umgesetzt. Damit, damit du wirklich einsetzt und sagst, Herr, das sollen alle erfahren, meine Freunde, jetzt ist er in der Ewigkeit eingegangen. Jetzt hat er die Erde verlassen. Georg Müller, das war eine riesige Beerdigung, über Tausende, zigtausende kamen zu seiner Beerdigung, Vater der Weißen dort in Bristol, alle kamen da. Und dann wurde die Rede gehalten und dann wurde erzählt, er betete für seine Freunde 40 Jahre, zwei seiner Freunde, und die sind nicht zum Glauben gekommen, aber seine Gebete gehen jetzt weiter. Und was passiert, dass die zwei hören, er hat für uns gebetet, 40 Jahre. Nach der Beerdigung gingen zum Pfarrer und haben sich bekehrt. Weißt du, deshalb, wenn du für viele Menschen betest, reichst du so viel wie möglich in den Himmel. Und wenn du nicht mehr da bist, kannst du für die Leute nicht mehr beten. Wer betet für sie, wenn die Mutter nicht mehr da ist? Wenn der Vater nicht mehr da ist? Wenn die Geschwister nicht mehr da sind, wer betet für sie? Aus Finnland hat mir heute einer geschrieben, war schwer krank, um Heilung, bittete um Heilungsgebet, ein finnischer Bruder. Aber der hat mir ein Zeugnis geschrieben, und zwar hochinteressant. Er sagt, ich war so schwer krank, also ich lag im Bett, Fieber, ich fieberte und bin schon geschwebt an der Decke und also Delirium wahrscheinlich, das Fieber so hoch. Und dann sagte er, dann habe ich in der Nacht einen Traum gehabt. Eine liebe Schwester aus der Gemeinde, die für mich jahrelang betete, mit ihrem Jungen sind verunglückt und so weiter und waren die Ewigkeit. Aber gläubige Frau mit ihrem Kind, die betete. Und ich sehe die Schwester im Traum, eine Vision, ich weiß nicht, was das war, sagt er, aber ich sehe sie, wie sie für mich betet. Und Jesus stellt sich da und dann tritt sie mir etwas näher. Ich schwebe irgendwo im Raum und tritt mir näher und sagt, es wird alles gut werden. Und von dem Moment, das Fieber war weg, alles weg. Verstehst? Weißt du, vielleicht Menschen hier auf dieser Erde beten nicht für dich, aber die Leute drüben im Himmel, die beten. Die denken an dich. Und die Mutter hört nicht auf zu beten. Denk doch, wenn die Mutter hier tot ist, dass die aufhört, für dich im Himmel zu beten. Die macht weiter, deine Mutter, wenn sie gläubig war, wenn sie Gottes Kind war. So, sie wird im Himmel weitermachen. Und wenn Gott irgendwelche Gebete hört, weißt du, über Jesus werden alle unsere Gebete erhört. Sie gehen zu Jesus und sie kommen zu Jesus von uns. Und plötzlich steht er da und sagt, ich weiß nicht, wie erklärst du das, Bruder Matutis? Wie erklärst du plötzlich, sag, komm ein bisschen näher und du wirst gesund werden oder sei gesund. Du brauchst, weißt du, derjenige, der Himmel und Erde nicht versteht, versteht solche Sachen nicht. Der sagt, das ist Unbug, das ist unverständlich. Aber wir leben in der unsichtbaren Welt. Die unsichtbare Welt umgibt uns. Und wenn du mal Augen hast für die unsichtbare Welt, wirst du Dinge sehen, die sonst in keinem Schulbuch drin steht. Kein Schulbuch drin steht. So ist es so wichtig. Und wenn du das nicht hier aus der Bibel, aus dem Heiligen Geist begreifst, weißt du, dann die meisten Leute rennen zu den Esoterikern und suchen dort Hilfe. Aber du kannst vom Heiland so viel Hilfe kriegen. Du musst nur die Hilfe anrufen. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Also du bist für Gott extra geschaffen. Und die himmlischen Heerscharen umgeben dich. Wenn sie schon bei Jesus da waren, warum denn bei dir nicht? Oder der Berg voll feuriger Rosse. Du bist für Gott wichtig. Und Gott will, dass du gesund bist, dass du fröhlich bist, dass du stark bist. So, wir sollten zu unserer Besinnung kommen oder Bestimmung kommen, was Gott will und was Gott vorhat mit uns, dass sich Gott uns offenbart, dass wir ein neues Leben beginnen, und zwar dieses ausgetauschte Leben. Wir sollen aufhören, das alte Leben von dieser Welt zu leben. Paulus sagte, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ein ausgetauschtes Leben. Wir führen ein ausgetauschtes Leben. Das gesalbte Leben ist nicht mehr dein Leben. Das ist das Leben, das wie Gott es haben wollte. Bist du schon das und bist du schon so weit, wie Gott dich haben wollte? Wenn wir im Geist anfangen zu leben, leben wir nicht mehr von außen, sondern von innen nach außen. Jetzt sind wir immer noch fremdgesteuert. Das hat er gesagt. Das hat er befohlen. Das hat er gemacht. Nein, weißt du, fang an, von innen her gesteuert zu werden. Werde mündig. Dann sparst du eine ganze Menge Irrwege in deinem Leben. Erkenne, Gott will dich von innen nach außen gestalten. Dein Leben nach außen zum Ausdruck bringen, diese neue Schöpfung, diese Unsterblichkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass du mit Gottes Plan total übereinstimmst und sagst, genau das ist es. Versuch niemanden zu kopieren. Ist es Krankheit, eine christliche Krankheit ist das, wenn Leute anfangen, einen zu kopieren. Ich möchte so sein, ich möchte so sein. Nein, du musst du werden, wie Gott dich haben wollte. Erkenne deine Bestimmung. Und tu das, was Gott will, auch ob es dir passt oder nicht passt. Du hast eine Bestimmung. Geh nach Ninive. Woanders wirst du Unglück haben, Stürme, Kriege. Weißt du, woanders kriegst du nur Probleme, als wenn du nicht genug Probleme hättest in deinem Leben. Geh nach Ninive. Und erst die Umkehr hat die Veränderung geschaffen. Erst, wenn wir uns von der Vergangenheit lösen, von all dem, was uns so Sklaven macht. Gott gebraucht keine Sklaven, Gott gebraucht nur Kinder. Seine Kinder, keine Sklaven. Sklavendasein ist einfach in der Vergangenheit hängen. Und du musst dich von deinem Sklavendasein dich lösen. Kinder leben ein anderes Leben als die Erwachsenen. Die Kinder sind frei, ungeniert, unkompliziert. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich der Himmel nehmen. Werde ein Kind Gottes. Weißt du, ein Kind Gottes ist glücklich, nimmt die Stunden, wie sie kommen, gebraucht jedes Augenblick. Weißt du, gibt allem ein Leben. Weißt du, da stoße ich am Tisch und sage, du blöder Tisch. Als wenn der Tisch gescheit sein könnte, studiert hätte. Nein. Weißt du, Kinder sind unkompliziert, sind vertrauensselig. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sensibel, ach nimm's, das braucht nicht, krieg vom Papa was Neues wieder. Viele haben da begrenztes Denken. Denn Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Weißt du, du kannst so religiös sein und so verblendet, dass du die Wahrheit nicht mehr erkennst, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder und so weiter. Solchen Glauben wie diese Samariterin oder diese aus Phönizien die Frau oder der römische Soldat da, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ist nicht das interessant, was der Heiland sagt? Das ist also Diskriminierung der Juden. Die Juden haben sich selbst beschnitten, sich selbst beraubt und sie haben ihre Freiheiten abgegeben. Wir haben keinen Kaiser. Blöde Juden. Die waren Sklaven von Rom. Und das kochte in ihnen. Verstehst du? Wir haben keinen König, wir haben den Kaiser. Verstehst du? Und dieser hohe Priester. Jesus wollte sie freimachen und sie haben nicht gemerkt, wer sie freimachen kann. Weißt du, wenn du judaisiertes Christentum sehen willst, schau nur die Jehovas Zeugen an. Judaisiertes Christentum. Sie haben da den Engel des Herrn, das ist nicht Jesus. Verstehst du? Also für sie ist es Jesus natürlich. Sie glauben nicht an die Dreieinigkeit und so weiter. Das judaisierte Christentum ist Jehovas Zeugen pur. Also Jehovas Zeugen ist judaisiertes Christentum. Weißt du, alles, nur Buchstaben. Da ist kein Leben. Heiliger Geist, Spinnerei. Verstehst du, die glauben nicht an Zungenreden, die glauben nicht, was in der Apostelgeschichte steht. Obwohl sie das alles lesen, judaisiertes Christentum findest du bei Jehovas Zeugen. So, Jesus hat uns mehr gebracht als nur Buchstaben. Er sagte, meine Worte sind Geist und Leben. Und das konnten die Juden nicht verkraften. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und die waren böse. In Nazareth, warum tust du bei uns keine Wunder und so weiter und woanders passiert so viel? Warum? Sie waren nicht Kinder. Kinder, die gläubig sind. Diese Frau, die Jesus von hinten berühren wollte. Weißt du, wie ein Kind so auf alle vier gekrabbelt. Jesus berühren wollen. Kinder kennen all diese frommen Begriffe nicht, die wir so aus dem Judaismus oder judaisiertem Christentum kennen. Begriffe, mach das und mach das. Anbetung oder. Nein, wir ein Kind, oh Papa, das ist so schön, ach, ha, 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 und stöhnt und staunt und so weiter und ist glücklich. Wann hast du zum letzten Mal gestaunt und dich gewundert und Gott das Herz erfreut? Wir müssen stille sein, ganz stille, zum Umfallen. Oder wir müssen so und so. Nein, du musst gar nicht. Ein Kind gibt sich, wie es ist, lässt die Gefühle laufen. Wann hast du zum letzten Mal in der Gegenwart Gottes deine Gefühle laufen lassen? Und Gott freut sich. Mensch, der kann krabbeln. Der kann stehen. Der kann Mama sagen. Oder Papa oder sonst was. Oder Danke. Viele haben aufgehört, Kinder zu sein. Lassen sich nicht mehr begeistern. Oder, weißt du, wir mussten unseren Kindern sagen, bitte, wenn ein Fremder kommt, geht nicht mit dem Onkel mit. Verstehst du? Kinder laufen überall mit. Die Kinder sind verführbar. Kinder sind gutgläubig. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber auf jeden Fall, Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet, und er nimmt extra unter diesen großen, reifen Aposteln, nimmt ein Baby oder Kind und stellt in der Mitte und sagt, so müsst ihr werden wie dieser Bub da. Weißt du, was das heißt, unsere Bestimmung zu erreichen, damit du das wirst, was Gott haben will? Du musst zu deinen Ursprüngen zurück. Was warst du ursprünglich? Der verlorene Sohn muss es den Ursprüngen zurück, zu seinem Vater so zurück und den Vater neu entdecken. Du musst neu erleben, was Gnade, was Vergebung ist, was Liebe ist. Und er wird jetzt das Erbe seines Vaters total anders genießen, weil er zurückgekommen ist und ich will Tagelöhner, Kind nicht mehr, Tagelöhner werden in seinem Haus. Und er kriegt alles, was er braucht. Er ist genau das wieder, was er am Anfang war. Nix. Nur in seinem Haus. Und er entdeckt die Kindschaft ganz neu. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Und du dienst mir schon so lange und hast nichts vom Leben. Die meisten Leute können das Leben nicht genießen. Sie sind lieb und nett und freundlich und gut und brav und anständig, aber sie sind ungenießbar. Und mir hast du nichts gegeben. Murrt und meckert da und brummt. Hat noch nicht erlebt, die Ausgangsbasis. Die Ausgangsbasis, dieser mein Sohn war tot. Und weißt du, was der Vater sagt? Lasset uns freuen und fröhlich sein. Mach, was du willst da. Wenn nicht willst, brauchst nicht. Geh im Schafstall. Weißt du, man kann niemanden zwingen zu seinem Glück. Und er dient seinem Vater jetzt mit Freuden, aber zuerst wird gefeiert, bevor man gedient wird. Bei Gott wird immer zuerst gefeiert, bevor gedient wird. Zuerst wird Gott erlebt. Zuerst wird ein Fest gemacht. Zuerst wird die Hochzeit gemacht. Und dann erst nachher alles andere. Der heimgekehrte Sohn hat seine Bestimmung entdeckt. Und vielleicht musst du durch Tiefen gehen, durch Enttäuschung gehen, durch Verletzungen gehen, durch Krankheit gehen, durch Kämpfe gehen, bis du deine Bestimmung erkennst und findest und sagst, dazu bin ich von Gott erwählt worden. Und jetzt bin ich da, Vater, ich will dir dienen. Jetzt finde ich meine Lebenserfüllung und jetzt diene ich mit Freuden. Wir haben einen Jesuitenpriester gehabt, der war in unserer Gemeinde, ist auch jetzt noch in der Gemeinde Gottes. Dieser Jesuitenpriester, der hat sich bekehrt und hat in meiner Gemeinde gedient. Ich durfte also ihm ein Stück weit helfen, aus der ganzen Sache herauskommen. Und weißt du, dann war das erste Mal in einer Freikirche bei mir, dieser Jesuitenpriester. Und dann sagt er, weißt du, was zwischen einer Köchin und einer Frau ist. Die Köchin kocht für den Priester, die Köchin macht alles für den Priester und so weiter. Und wenn sie heiraten, die beiden, dann macht die Frau genau das Gleiche wie bisher weiter. Sie kocht für ihn, sie putzt für ihn, aber sie macht es jetzt mit einer ganz anderen Einstellung. Sie macht es aus Liebe. Und genau das ist es. Wenn du Jesus Christus begegnet bist, einen Bund mit Gott geschlossen hast, du machst das, was du jetzt machst, mach's genauso weiter wie bisher, das ist kein großer Unterschied. Aber jetzt machst du mit Liebe und ohne Geld. Du kriegst natürlich auch dein Taschengeld, aber mit Liebe. Und das war so interessant zu sehen, also der Unterschied zwischen also einer Köchin, eines Priesters und dann einer Frau eines Priesters. Dann machst du mit Liebe. Du dienst Gott mit Liebe. Dieser Sohn hier dient jetzt seinem Vater mit Liebe, mit Begeisterung, mit Hingabe und setzt das Werk fort und sagt, Vater, und ich bin überzeugt, er hat mehr getan, als er vorher tun hätte müssen. Er hat mit Hingabe das getan. So, du bist für Gott wichtig, Gott braucht dich, auf dich wartet er. Und der Vater war nur ein halber Vater, solange sein Sohn noch nicht zu Hause war. Er hat auf ihn gewartet. Gott wartet auf dich, bis du in deine Bestimmung kommst. Bist du das wirst, was er sich vorgenommen hat aus deinem Leben? Bis du diese richtige Position findest? Gläubige Menschen sind auf Gott ausgerichtet, von Gott, für Gott bestimmt, auf Gott fixiert. Die sagen, ich kann das. Weißt du, da fällt auch die Heiligung viel leichter. Dann sagst du, ich kann nicht. Ich beleidige meinen Gott, wenn ich sündige. Du bist auf Gott fixiert. Und du kümmerst dich um deine Seele und lebst total anders. Wenn du deine Bestimmung erkannt hast und sagst, nein, ich bin Ausländer hier, also ich werde das nicht machen, also das darf ich auch nicht mal, will ich auch nicht mal und so weiter, muss ich auch nicht mehr. Der gläubige Mensch hat eine ganz neue Identität gefunden. Ich weiß, ich bin für Gott da. Ich werde von Gott gebraucht, ich bin von Gott gewollt und Gott wird mich unterstützen und Gott wird mir helfen und Gott wird mir beistehen und so weiter. Und ich benutze meinen Körper als Instrument zu seinem Lob, zu seiner Verherrlichung. Also ich diene Gott. Und meine Seele, die ist für Gott bestimmt. Meine Seele kriegt der Teufel nicht. Und ich werde meine Seele nicht verkaufen an Materialismus. Ich werde meine Seele nicht an Geld und Gut verkaufen. Zu viele Menschen haben ihre Seele verkauft, wenn und so weiter. Der Teufel gibt es, aber nein, der kriegt es nicht. Und ich werde auch meine Seele nicht gegen etwas eintauschen, sondern meine Seele, mein Geist und mein Leib müssen unsträflich und bewahrt werden auf den Tag seiner Erscheinung. Also ich diene Gott mit allem, was ich habe. Wenn deine Seele verkümmert, wirst du krank. Deshalb richte heute Abend zuerst mal deine Seele so richtig auf Gott zu und sag, weißt du, dass darüber verfügst du? Gib deiner Seele so einen Rempel und sag, Seele, lobe den Herrn. Du hast heute noch nicht Gott gelobt. Dein Leben muss mit dem Himmel übereinstimmen, mit den Taten Gottes und für Gott da. Ich bin da, um Gottes Werke zu zerstören oder eigentlich Gottes Teufelswerke zu zerstören. Dazu bin ich da. Dazu hat Gott mir Kraft gegeben. Und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und hier darf nichts anderes drin wohnen als Jesus allein. Nichts anderes. So, freu dich über den Himmel. Du bist auf Gott angelegt. Weißt du, du bist krank nach Gott, wenn du ganz ehrlich bist, als Kind Gottes, als geisterfüllter Mensch. Mir geht es so. Du sagst, oh Gott, wenn ich dich nicht habe, oh, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach dir. Mein Leib und Seele verschmachten mir. Wenn du einen Tag nicht in der Gegenwart Gottes bist, fühlst du dich nicht wohl. Und deshalb ist es so wichtig, dass du so richtig auf Gott angelegt bist. Unser Leib müssen Gott wiedergegeben werden. Und deshalb, dass du jeden Tag, und das ist deine Bestimmung zu erreichen, dass du jeden Tag sagst, Gott, ich stelle meine Hände dir zur Verfügung, ich stelle meine Füße dir zur Verfügung, ich stelle meine Stimme dir zur Verfügung, ich stelle meine Gedanken dir zur Verfügung, ich stelle meine Finanzen dir zur Verfügung, ich stelle meine Familie dir zur Verfügung, ich stelle mein Haus dir zur Verfügung. Sieh, Gott jeden Tag ganz neu zur Verfügung stellen, das ist seine Bestimmung zu erreichen, damit die Menschen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Lasset euer Licht leuchten, sagt Christus. Einfach, die Welt soll sehen, dass du Gottes Auftrag erfüllst. Und du bist nur für Gott da. Denk drüber nach. Du bist nur für Gott da. Du lebst nicht nur um Essen und Trinken. Du bist nicht für den Staat da. Der Staat hat kein Recht an deinem Leben. Der denkt, er hat Recht. Er verfügt dich und kommandiert dich und mobilisiert dich und zieht dich in der Armee ein oder spannt dich ein und unterjocht dich und versklavt dich und so weiter. Gott führt seine Kinder aus Ägypten raus, aus der Sklaverei, aus dem Diensthause. Du bist für Gott da. Du bist erlöst für Gott. Und je mehr du deine Erlösung begreifst, desto weniger haben die Mächte über dein Leben was zu sagen. Der Pharao kann dich nicht mehr kommandieren. Der Teufel kann dich nicht mehr kommandieren. Mach das, mach das. Du siehst, der Teufel versucht sich an Jesus. Mach das, mach das, mach das. Jesus sagt nein, weil er nicht mehr von dieser Welt war. Oder nicht mehr von dieser Welt. So, du bist für Gott da. Jesus war für Gott da, um die Werke des Vaters zu tun, den Willen des Vaters zu tun. Du bist da, um Gott zu repräsentieren. Und wie repräsentierst du Gott? Denk drüber nach. Wie repräsentierst du Gott in deinem Leben? Wie sehen die Menschen, du bist Kind Gottes, dein Christus in dir, behauptest du. Aber was sehen die Leute, wenn die dich mal so kitzeln oder auf die Hühneraugen treten oder eine Laus über die Leber läuft? Mensch! Was? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie repräsentieren wir Gott? Bleiben wir die Ruhe weg? Regen wir uns auf? Schimpfen? Gehen auf die Barrikaden? Du bist für Gott sehr wichtig, um dieses Land einzunehmen. Und da ist noch sehr viel Land einzunehmen. Du bist hier von Gott bestimmt, um Gottes Werke zu vollenden. Da fehlt noch da und das. Du bist da, um Menschen zu ermutigen. Einfach unter die Arme zu greifen und sagen, komm, mit Gottes Hilfe werden wir es versuchen. Ich schließe mich dir an und stehe hinter dir. Du bist da, um das Wort Gottes zu verbreiten. Egal was. Weißt du, wenn ich heute etwas tun möchte, ich habe so viele Möglichkeiten. Zettelchen schreiben und dann durch die Stadt gehen und einfach ankleben. Und da ist schon was passiert. Und weißt du, so kleine Sätze, je kleiner die geschrieben sind, desto mehr gucken die Leute, was ist denn das? Du musst gar nicht groß schreiben. Weißt du, wir denken, wir müssen große Taten tun, Plakate kleben für Jesus. Nein, fang an, etwas zu tun. Also, mir würde die Zeit nicht reichen. Also der Mann, wo er hier zu uns kommt, mit 74 gründet er eine Firma. 74 Jahre. Im Alter von 74 Jahren gründet er noch eine Firma und fängt nochmals neu an. Und das mitten in einer Krise, wo Deutschland in einer Krise steckt. Weißt du, wir sollten Mut haben, etwas zu tun, Zeichen zu setzen, welche Art auch immer, anzurufen, mit jemandem zu sprechen. Und einfach, weißt du, mehr wie den Hörer aufzulegen, können die Leute nicht. Du solltest anrufen und sagen, guten Tag. Also, wenn die Werbeleute das können, am besten ist das persönliche Zeugnis, wenn die dich sehen. Das Schlimmste, was passieren kann, dass sie dich rauswerfen. Aber du kannst sagen, ich bin da und ich möchte ihnen was Gutes wünschen heute. Und fang an, den Leuten was Gutes zu wünschen. Du bist für Gott da, seinen Willen zu tun auf dieser Erde. Und du musst rausfinden, wo ist dieser große Fisch Saul von Tarsus? Glaub nicht, dass der Ananias die ganze Zeit saß und Däumchen drehte und betete. Er war regelmäßig in der Versammlung. Oder Simeon und Hanna, glaubt doch nicht, dass sie die ganze Zeit gefastet und gebetet haben. Sie haben auch Hausarbeit gehabt und sie haben was getan. Und dann haben sie genau auf die Anregung des Heiligen Geistes geachtet. Achte, du kannst nur in deine Bestimmung hineinkommen, wenn du auf die Anregung des Heiligen Geistes achtest. Was regt dich der Heilige Geist an? Johannes? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich denke nur an die unmöglichsten Situationen. Weißt du, da bei dir an der Kreuzung knallt's permanent. Immer wieder. Da sehen die Leute rot nicht und grün nicht und können die Farben nicht unterscheiden und knallt's und knallt's und knallt's. Weißt du, was du dann machen solltest? Auf diese Kreuzung gehen und im Namen Jesu diesen Todesteufel binden. Vielleicht ist irgendjemand mal zu Tode gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist ein Todesengel. Und jetzt gehst du an der Kreuzung, an deiner Kreuzung. Wir sollen das Land für Gott einnehmen. Satan, du hast an dieser Kreuzung kein Recht mehr. Und ich binde diesen Todesengel, der hier ständig Leute Blechschaden verursacht, das ist das Wenigste, aber Menschen Schaden, Ärger und Unruhe verursacht. Ich binde dich im Namen Jesu. Geh mal in die Stadt. Und Gott muss aber das zeigen. Nicht, wenn du das von dir aus tust, ist im Fleisch, aber vom Heiligen Geist muss es geschehen. Gott kann uns Dinge nehmen. Oder du weißt nicht, für was du beten solltest. Nimm die Zeitung. Irgendeine Zeitung ist egal, am besten so eine Boulevardpresse, da steht es einmal am meisten drin, vom Käse und so weiter. Und dann liest du die Zeitung und dann liest du, da ist ein Fall und das, lauter Skandale. Fang an für die Leute, die solche Skandale haben, zu beten. Fang an zu beten. Und dann nicht nur zu beten, sondern guck die Adresse, dass du die Leute vielleicht einmal anrufst und liebe Grüße und ich bete für sie. Du glaubst gar nicht, was dann passiert. Als hier in der Oper da ein Skandal gab, hat Gott mir plötzlich gesagt, ich weiß, dass es funktioniert. Und so hat Gott gesagt, ich sollte für die Frau beten. Habe ich auch gemacht. Aber dann hat er nicht nur gesagt, beten genügt nicht, bete und arbeite. Dann habe ich ein paar Zeilen hingeschrieben und dann gesagt, ich bete für sie. Weißt du, sie hat sich bei mir bedankt und sagte, wissen Sie, das gibt mir Kraft, dass nicht nur negative Leute gegen mich arbeiten und meinen Stuhl sägen und mich fertig machen wollen, wegen was auch immer. Ich habe nach meinem Gewissen gehandelt, dass ich diese Geschichte da nicht aufgeführt habe und so weiter. Und jetzt tobt die ganze Welt, die Hölle ist los. Ich habe gesagt, ich bete für sie. Weißt du, egal ob das richtig oder falsch ist, was die machen, fang an für Leute zu beten. Du wirst sehen, wie du die Welt veränderst. Beter sind Wundervollbringer. Du hast eine Bestimmung, Priester zu sein. Und Priester stehen zwischen Gott und Menschen. Das ist unsere Bestimmung. Könige, wir regieren, wir beherrschen die Situation, aber wir stehen zwischen Gott und Menschen. Fang an zu beten. Okay, das letzte Wort, was ich hier habe, letzte Zeile. Auf dir liegt eine große Verantwortung. Und die nehme ich nicht ab. Die hast du, die trägst du und die nimmst du mit ins Grab. Oder du erfüllst diese Verantwortung vor Gott. Auf dir liegt eine große Verantwortung. Du hast heute dein Wort gehört, das Wort Gottes gehört, die gewisse Bestimmung. Und du wirst eines Tages vor Gott treten und Gott wird dich fragen, hast du deine Bestimmung erfüllt? Ich habe dich bestimmt, du bist für einen ganz bestimmten Zweck hierher gekommen, nach Berlin. Du bist mit diesen und jenen Leuten so in Kontakt gekommen, das ist kein Zufall. Bei mir gibt es keine Zufälle. Du hast eine Bestimmung und gebrauche sie. Du hast eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung und ich nehme sie nicht ab. Die lasse ich zu dir zurück wieder, diesen Ball, diesen schwarzen Peter. Und mach aus dieser Bestimmung etwas. Es geht nicht von heute auf morgen. Glaub mir das. Ich weiß es, wie das ist. Das kocht und es rumort und es arbeitet. Aber bete und sag Gott, ich möchte absolut in deinem Willen sein. Und ich spüre heute Abend hier bei dieser Verkündigung, da sind Menschen unter uns, die werden so große Fische wie Ananias, Saul von Tarsus so ans Land ziehen. Und die werden mehr tun, als 1000 Mann es je tun könnten. Die werden mehr ausrichten. Und ich bin eigentlich dankbar, weiß, dass ich das weiß. Ich muss nicht alles machen, aber ich muss nur die Fische so ans Land ziehen. Ich denke nur an Ralf Schumann, ja, dieser Biathlon Goldmedaillengewinner, der hat sich bekehrt. Und weißt du, das Schöne dabei ist zu sehen, dieser Junge, der macht überall wohin Zeugnis. Er erzählt überall von Jesus und gibt Zeugnis von Jesus, in der Sportwelt natürlich. Weißt du, da würde ich nie hinkommen. Die Sportler würden mir nicht zuhören. Die glauben mir nicht. Die sagen, mach mal zuerst mal einen Purzelbaum. Dann glauben wir dir. Aber der geht hin, seine Kollegen, der fährt extra mit, dann wurde jetzt den letzten ich glaube, in Peking die letzten Olympischen Spiele waren und so weiter und ermutigt und sagt, ich unterstütze dich, geh und dergleichen. Weißt du, wir sollten einander dienen mit der Gabe, die Gott einem gegeben hat. Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitmenschen und die überlasse ich jetzt dir. Und noch eine Verantwortung, weißt du, du hast eine Bestimmung, du bist ein Freund von irgendjemand, auch Feind. Du bist vielleicht, aber Feind und Freund, weißt du, Gott bringt Freunde und Feinde zusammen und ich denke, es ist beides wichtig, Freund und Feind, denn beides ist der gleiche Level, die gleiche Ebene. Weißt du, wenn du nicht als Freund kapierst, was Gott will, schickt er dir als Feind denselben Menschen zu dir und behandelt dich auf der anderen Seite, von der anderen Seite. Aber auf jeden Fall, aber ich lass mal Freund, du bist mit irgendjemandem Freund, magst ihn und so weiter. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Wir haben eine Verantwortung für Bruder und Schwester, für unser Fleisch. Wo ist dein Bruder? Dein Freund, aber auch dein Feind, auch dein Widersacher. Und ich denke, wir haben nicht nur an unsere Freunde große Aufträge, wir haben Aufgaben, wir haben an unsere Feinde noch mehr Dienst. Liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Was glaubst du, wenn du deinen Feind gewinnst, hast du viel gewonnen? Ich schließe, kann doch nicht schließen, weil wir eine Verantwortung haben. Wir haben eine Verantwortung. Meine Familie hat, also mein Vater, wir haben eine Räumungsklage gehabt, das ging also über Jahre. Wir haben ein Grundstück gekauft und die Leute sind nicht ausgezogen. Und da gab es nur Trouble, bis geht nicht mehr. Also, und wir waren 10 Personen und wohnten dann in einer Mietwohnung und konnten nicht unser eigenes Haus und mussten zahlen. Also ich weiß, was Hölle ist. So, nach mehreren Räumungsklagen, endlich, die Räumungsklage war durch. Und dann wurden sie mit Polizei ausgeräumt, diese Leute. Und es ging, und wir haben Angst gehabt, die zünden unser Haus noch an. Wenn die jetzt weg, wenn die raus müssen, auf diese Art und Weise, und als Feinde wegziehen, zünden sie unser Haus noch an. Und wir haben gebetet, wir waren schon Christen, zwar aber nicht stabile Christen, aber wir waren schon Christen, haben den Herrn Jesus lieb gehabt. Und wir haben gebetet und dann liest mein Vater in der Bibel, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Und wir haben gebetet und dann sind wir rausgezogen. Die Polizei hat mit Gewalt sie aus der Wohnung rausgeschleppt. Ich muss es vorstellen, dieses Bild, das ganze Dorf ist zusammengelaufen. So, das alles miterlebt. Und als sie draußen waren, dann sagt die Polizei so, sie können gehen, die Möbel dann wurden irgendwo dann in einen Schuppen abgelagert. Geht mein Vater auf den zu, auf den Mann und sagt, darf ich Sie zum Tee einladen hier unten im Haus? Dann sagt doch der Polizist, Sie sind wahnsinnig. Wir haben Sie jetzt gerade rausgeführt und Sie bitten ihn freundlich, in Ihr Haus zu kommen und mit Ihnen, und wir machen Tee und Kekse. Kuchen haben wir nicht gehabt in der Zeit. Also ging das, weil so schnell ging alles. Ich lade ein. Sie sind wahnsinnig. Also wir haben bisher geholfen, wir übernehmen keine Verantwortung. Dann sagt mein Vater, jetzt übernehme ich die Verantwortung. Kommen Sie in mein Haus. Und die sind wieder alle zurück, die Familie in das Haus gegangen. Das, was noch da war, haben wir sich hingesetzt auf die Kisten und zusammen Tee und Keks gegessen, gesprochen. Die fingen an zu heulen. Sagte, wissen Sie, Wir wollten, aber irgendetwas hat uns blockiert. Und diese Familie, also die ausgezogen ist, und diese Familie hat sich versöhnt. Und alle Jahre, die wohnt nachher, wo später, wir haben gesagt, wir helfen euch, wenn es irgendwie geht, wir helfen euch. Also ihr müsst nicht verlieren. Aber nach Jahren immer wieder Pilze gebracht oder Blaubeeren gebracht. Also immer wieder, wenn es versucht, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Wir müssen das Böse mit Gutem überwinden. Da haben wir das als Familie gelernt. Also man braucht nicht mehr erzählen, wie man das macht. Ich weiß, wie das, also die Polizei sagt noch, Herr Madude, sind Sie verrückt. Wir zerren Sie raus, reißen Sie, schleppen Sie raus und Sie sagen, kommen Sie in mein Haus. Nachdem alles abgeschlossen war, nachdem uns die Schlüssel übergeben waren, kommen Sie in mein Haus. Du hast eine Verantwortung.